Seit der Mensch denkt, spielt er auch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Ende Geek, alles Geek, dem Podcast, in dem zwei Kinder gefangen im Körper von Erwachsenen über all die Dinge reden, die sie mögen und manchmal auch über die Dinge, die sie nicht mögen. Wir sind inzwischen so alt, dass wir fast Generation X sind. Wir schwärmen gern von alten Zeiten, als wir noch mit Cornflakes Samstagmorgens auf der Couch saßen und Zeichentrickserien im Fernsehen geschaut haben. Wir sind vor allem eingerostet, weil der liebe Alex und der Olle Kron, also 100% dieses Podcasts, zu wenig Zeit hatten. Aus Gründen, über die wir vielleicht sogar in dieser Folge sprechen werden. Jedenfalls, weil darüber sprechen wir eben gerne. Über die Dinge, die so passieren, über Dinge, die uns begeistern, über Dinge, die uns nicht begeistern. Na, wir gehen gerne ins Kino, auf Konzerte. Wir gehen heute Abend zum Beispiel auf ein Konzert von Swiss und die anderen. Wir gehen Freizeitparks besuchen, obwohl Alex in Rides immer sofort schlecht wird. Wir spielen Brettspiele zusammen, obwohl ich meistens verliere. Wir pokern, wir spielen Videospiele, obwohl wir inzwischen schon so Arthritisfinger haben. Naja, all das tun wir gerne und aus voller Leidenschaft und reden vor allem auch gern drüber. Und mit wir, da meine ich den lieben Alex.
Schön, dass ich hier wieder auch mal zu hören bin. Ich habe mich sehr, sehr gefreut hier auf diese Aufnahme. Hallo erstmal, Welt.
Ja, und mich, den Kron. Das heutige Thema ist, ne, also ein einfach
Thema,
immer
was
top aktuell, wie wir sind, einfach am Puls der Zeit.
Ja, genau.
Also, andere Podcasts haben das natürlich schon am 31. Dezember wahrscheinlich, ne? Oder
die
manche
schon
so die Überfleißigen eigentlich schon am 30. November. Wir machen das aber am 27. März.
Ja, das ist der Tag der Aufnahme. Ihr werdet es natürlich ein bisschen später hören.
Später.
Ihr habt es sicherlich am Thumbnail erkennen können, wenn ihr keine Thumbnails euch anguckt, weil ihr einfach irgendwie Playlist durchlaufen lasst und ihr euch jetzt wundert, warum nach eurer Lieblingsband jetzt hier dieser Podcast wieder auf einmal auf euren Ohren zu hören ist.
Ja, Gott sei Dank.
Wir sind heute hier im Jahresrückblick.
Wobei Gott hat nichts damit zu tun.
2025, Jahresrückblick 2025. Ich kann mich fast nicht mehr an das Jahr richtig erinnern. Ich habe mich gefreut, dass ich während des Jahres schon in unsere Top 10, die wir auch wieder machen, wie letztes Jahr, Dinge eingetragen haben und es nicht rückwirkend machen. So clever war ich schon mal, weil es fühlt sich schon an, es ist schon wieder so viel passiert in diesem Jahr. Aber wir blicken nochmal zurück in 2025.
Ganz genau. Und das machen wir natürlich absichtlich so spät, weil Ende des Jahres und Anfang eines Jahres, da macht da ja irgendeine Art von Jahresrückblick. Und dann geht man da unter im Meer der Jahresrückblicke und denkt sich, ja gut, wie soll ich damit konkurrieren, ne? Mit all diesen gebildeten und klugen Menschen. Und wenn man das aber 3 Monate später macht, ne, dann sind die Jahresrückblick-Junkies, die sind dann schon wieder in der Wüste unterwegs und haben schon kräftig Durst und denken sich, oh, wie soll ich es denn bis November schaffen, wo dann die Frühstarter, vielleicht ist es aber auch wie mit Weihnachtsgebäck, ne? Wie mit Schokoladen-Weihnachtsmännern, die man ja auch schon im April kaufen kann. Vielleicht gibt es quasi, ab wann, was ist so die Jahresrückblickfolge? Wie so eine, weißt du, ab wann kannst du eine Autobiografie schreiben? So mit 30?
Ich hätte ja fast gedacht, jetzt ist ja bald Ostern, dass wir einfach ein Ostergeschenk sind.
Es ist ein Osterspecial.
Ja, es ist ein Osterspecial. Ihr seht schon, eigentlich haben wir gedacht, wir dürfen die 2-Stunden-Marke nicht knacken wegen technischen Gründen. Und wir, Kron hat es schon gesagt, wir gehen heute noch auf ein Konzert. Wir müssen eigentlich ein bisschen schneller sein.
Wir müssen es beeilen.
Aber weil wir so lange nicht am Mikrofon waren, kommen wir jetzt hier schon wieder so ins Schwafeln. Aber wollen wir einfach mit der ersten Kategorie starten oder hast
Nein,
willst
Moment.
Du nochmal?
Okay, nee, genau. Wir hatten ja das Highlight der Woche. Ne?
Ja.
Und das, keine Angst, ne? wir werden einfach nachher so die Kategorie rushen. Ne? Das ist natürlich auch symptomatisch, dass wir jetzt nach 6-monatiger Abwesenheit uns für die Aufnahme einen Moment aufnehmen, an dem wir quasi gar keine Zeit haben. Das machen wir absichtlich, damit wir schneller reden und es gibt dem Ganzen so einen gewissen Extra-Kick. Wenn nicht, dann brechen wir halt einfach mittendrin ab. Ne? Wir werden es hier nicht stressen lassen. Leute, macht es euch gemütlich. Es wird auch eine gemütliche Folge. Und wir werden nicht vergessen, dass wir traditionell das Highlight der Woche haben. Und da sieht
der
Alex eh nie.
Aber egal.
Ja, doch. aber heute schon, weil, ja, okay, pass auf, da wir, schon, ja, weil wahrscheinlich könnten, hätten wir auch eine Highlights der Woche Folge machen können, ne? Weil es sind ja viele Wochen jetzt gewesen. Und deswegen, weil du dich ja eh nie an die Regeln hältst,
ja,
ist jetzt neu. Achtung, es gibt ab heute bei Ende gegen alles Krieg nicht mehr das Highlight der Woche, sondern die Highlights der Woche. Krass, ne? Krass, ja. Endo. Habt ihr gemerkt? Es ist ein Plural geworden. Ja. Alex, hau raus. Was hast du alles Aufregendes erlebt? Und da wir uns 17 Jahre nicht mehr gehört haben, mach's kurz.
Alter, weißt du, wie ich hart ich gerade auf dem Schlauch stehe, weil ich damit natürlich überhaupt nicht gerechnet habe.
Und nimm ja nichts aus deiner, ne, jetzt guckst du auf deine Bestenliste und spoilerst natürlich nicht.
Nein, nein,
und dann
ich
wird
nicht
der Kreis schon kleiner.
Nicht. Also, eines meiner Highlights der letzten Wochen ist wirklich grandios. Wirklich ein Highlight für mich. Also so ein Serotonin-Dopamin ausschüttendes Highlight und auch noch Schmerzen schüttet es aus. Ich habe nämlich angefangen, vor ein paar Wochen Flag Football zu spielen. Ja, wie ist denn Alex darauf gekommen? Was ist da passiert? Frage ich mich selber. Anfang des Jahres findet ja immer der Super Bowl statt. Den haben wir traditionell auch hier geguckt. Wir haben das ein oder andere Spiel auch im letzten Jahr gut verfolgt, waren da sehr drinne. Und dann war ich so im Drive und Flag Football wird ja 2027 olympisch. Und irgendwie ist im Zuge dieses Super Bowls, da gibt's ja auch den Pro Bowl, da wird dann auch Flag Football gespielt. Und da bin ich irgendwie so hängen geblieben. Und dann meinte meine Frau, ey, in Erkner gibt's ja auch ein Flag Football Team. Und ich so, okay, da gehe ich vielleicht mal zum Probetraining. Ja, und
wollte
dann,
kurz eine Zwischenfrage stellen?
Ja.
Welche Halbzeitshow habt ihr geguckt beim Super Bowl?
Ja, was soll ich sagen? Bad Bunny, my friends. Und da ich nicht Spanisch spreche, habe ich natürlich nichts verstanden, aber ich habe mein Ass geshaked und habe mich auch sehr gefreut, dass Jessica Alba und Pedro Pascal da zum Beispiel im Publikum standen. Und was soll ich sagen, mal wieder ein waschechter Amerikaner in der Halbzeitshow, hat mir sehr gut gefallen. Und ja, dann habe ich mich entschieden, zum Flag Football Probetraining zu gehen. Und da das dann noch Anfang des Jahres noch ein bisschen kühler war, gab es da Hallentraining. Und ich möchte sagen, ich bin schon ins Training reingegangen. Ich möchte jetzt Zurückhaltung üben, weil ich weiß, dass ich immer 820% gebe. Ich beschuldige mein schlechtes Schuhwerk. Es war zu rutschig für den Hallenboden. Habe ich natürlich wieder übertrieben in so einer Übung, wo ich zwei verteidigenden Spielenden ausweichen sollte. Die wollten also meine Flagge ziehen, ich sollte ausweichen. Bin ich losgesprintet, wollte irgendwie stoppen. Meine Schuhe haben nicht gestoppt. Ich bin über den Hallenboden geschlittert und weil ich jetzt nicht so beweglich wie ein Taschenmesser bin, habe ich mir gleich erstmal die hintere Wadenmuskulatur gezerrt, sogar wahrscheinlich eher einzelne Muskelfasern so ein bisschen gerissen. Ich war aber so hyped, dass ich musste diese Trainingssession dann abbrechen. Es ging nicht mehr. Klar, mit so Muskelfaserriss. Also der Muskel ist nicht ganz abgerissen, aber so einzelne Faserrisse ist schon unangenehm. Ich war aber so hyped, dass ich nächstes Wochenende gleich wieder zum Training bin. Hab ja gesagt, jetzt bin ich ein bisschen angeschlagen, jetzt mache ich ein bisschen ruhiger. Da habe ich es durchgehalten, das Training, die guten 2 Stunden. Am Ende war aber auch nochmal so Kraftkreis mit den Tackle-Spielenden. Die haben nämlich auch eine American Football-Tackle-Mannschaft. Haben da auch nochmal richtig losgelegt. Alter, ich habe danach den Muskelkater meines Jahres gehabt, die 2-3 Tage danach. Und dann habe ich auch so ein richtig krasses Hämatom, also einen richtig krassen Bluterguss. Also die Hälfte meines Oberschenkels war dann dunkellila. Und dann habe ich es doch eingesehen, dass ich jetzt mal ein bisschen Pause machen muss. Mittlerweile war ich jetzt schon ein paar Mal beim Training und es macht mir sehr viel Spaß. Aber ich habe schon auch immer wieder Schmerzen an einigen Oberschenkelmuskulaturstellen und. Aber ja, was soll ich sagen? Sport
das
ist Mord.
Das deckt sich dann,
ja, aber
deckt
ich
dann mit deinem Kink.
Ne? Ja, irgendwie ja. Schon, ja. Alles, ja, irgendwie ja. Der Schmerz muss sein in der Liebe also, und im Sport.
Ich hätte gerne, dass du dich dann, wenn du dann später mal einen Kraft inne hast in deinem Körper, dass du mich in deiner linken Hand einfach zerquetschen könntest wie eine Zitrone, dass du dich dann bitte daran erinnerst, dass ich immer, fast immer, total lieb zu dir gewesen bin.
Ja.
Also, ja. Und ich schon kannte damals, als du noch ein Strohhalm warst.
Ich glaube, ich werde gar ich werde jetzt gar nicht so viel breiter, aber es könnte sein, dass ich dich ärgere und du richtig wütend auf mich wirst und ich aber dann noch schneller wegrennen kann, weißt du?
Ja, werde ich gefressen vom Krokodil.
Ja, genau. Und wenn du was nach mir wirfst, kann ich mich dann umdrehen und den Gegenstand fangen, bevor er mich trifft.
Das ist meine... immer einfacher zu treffen, je älter ich werde.
Ja, das glaube ich. Einfach Richtung Couch werfen. Ja, das ist mein Highlight. Und diesmal ist es quasi nur ein Highlight. Aber soll ich
ja,
sagen?
Ja, eben, weil du kannst jetzt die ganze Folge voll machen und machen dann Highlights der Woche in 5 Minuten, weil die Leute haben uns ein Jahr nicht gehört. Irgendwie ist alles, was du jetzt erzählst, ne, gehört irgendwie auch schon zur Kategorie Jahresrückblick.
Wie bei sieht's bei dir aus? So,
ja, auch ganz viel natürlich. Mein Leben ist ja ein Highlight, peitscht, jagt das nächste. Ne? Die sage ich immer, bitte stellen Sie sich hinten an. Eins nach dem anderen, bitte. Und das Erste, das heute zur Tür reinkommt und einen Termin hat, das ist das Highlight Tricky Teams, ein Stichspiel, das ich auf der Tour zusammen mit Marc-Uwe Kling und Florian Biege, Florian Biege ist der fantastische Illustrator der Normal Comics, also Normal and the Zero Heroes und Normal and the Ticking Clock, eine abgeschlossene Geschichte in 2 Bänden. Und da waren wir auf so einer Tour, da habe ich Geräusche gemacht und Flo hat gezeichnet und also Live-Comic-Lesung, Marc-Uwe Kling auf der Bühne. Zum den Känguru-Lesungen eben aus dem Comic. Und da saßen sie sehr viele Stunden im Zug und haben dieses Stichspiel zusammen erfunden, eben wegen dieser Zugreise. Und jetzt ist es endlich soweit, ganz frisch. Also es ist eigentlich das frischeste Highlight der Highlights, dass es erschienen ist endlich. Tricky Teams 1 kostet ganz wenig, unter 10 Euro, gibt es hoffentlich jetzt im Spieleladen eures Vertrauens. Und wenn ihr Stichspiele mögt oder Kartenspiele oder irgendwie, ne, was, schaut euch das mal an. Wir spielen nämlich wirklich total gerne selber und würden uns freuen, da Gleichgesinnte zu finden. Und das ist, ne, ich hatte ja schon einen anderen Release von dem Spiel, aber da war ich ja nur, in Anführungszeichen, der Storyteller. Da wurde die Mechanik des Spiels, ne, von Matthew Dudson und Brad Gilbert sind, glaube ich, die Adventure Games Leute, die so auch original die Mechanik da ausgedacht haben. Und da, deswegen fühlt sich das jetzt schon, deswegen bin ich da auch so aufgeregt, an wie so das erste wirkliche spielerische Autorendasein. Ne? Guck mal, ich habe ein Spiel gemacht.
Jetzt ist der Eintrag auf Boardgame Geek reell und ihr habt auch ein schönes Regelvideo dazu gemacht, ihr drei, also die daran gearbeitet haben. Und man kann auch, wenn ihr möchtet, auf Hunter & Friends ein Let's Play sehen mit uns beiden und dem guten Hunter. Falls ihr also da Fragen habt, wie wird das überhaupt gespielt, wie sieht das aus, macht das überhaupt Spaß, dann guckt euch doch einfach mal diese Sachen an. Und ich kann nur sagen, klar, sicherlich ein bisschen voreingenommen, aber es hat uns wirklich viel Spaß gemacht in dieser Dreierparty. Und ich freue mich auch, das schon mal ein bisschen in einer größeren Runde zu spielen. Man kann es, glaube ich, bis 6 Personen spielen, wenn ich mich richtig erinnere. Bis 6 oder 5? Ich glaube 6.
Ja, bis 6. Ja. 3 bis 6, ne? Also werdet ihr an der Mechanik erkennen, dass zu zweit macht es leider keinen Sinn, aber 3 bis 6. Wir haben sogar in größeren Runden gespielt und dann noch kombiniert und so. Ne, aber die habe ich jetzt gar nicht gesagt, wollte ich damit nicht sagen, kauft euch 2, sondern macht tatsächlich, man kann, genau, ey, Moment mal, gesagt. Ihr könnt es so, 1000 Leute, probiert es doch mal aus. Ne?
Kauft euch 2.
Kauft euch 13.
Übrigens 2, es gibt auch schon einen Nachfolger von 1.
In der Pipeline. Das hängt natürlich, ja, auch da kann ich sagen, oh ja, wenn ich wüsste, dass es einen 2. Teil gibt, dann, also ihr müsst natürlich da ein bisschen mithelfen. Ne? Also wenn niemand Teil 1 kauft, und ich sag das hier einfach frei raus, ich habe keine Ahnung, ne? Vielleicht haben wir auch schon Trillionen Exemplare verkauft und niemand kommt mit nach, ich weiß es wirklich nicht. Aber natürlich, es gäbe einen fertig entwickelten 2. Teil, der müsste nur noch illustriert werden. Und ja, wir haben Interesse dran, aber es hängt nicht davon ab, ob halt noch andere Leute das Spiel mögen. Ne? Und das wäre cool. Dann würden wir uns freuen, weil wir haben da Ideen für noch mehr Tricky Teams-Teile. Es waren lange Zugfahrten, was soll ich sagen?
Sehr schön, sehr schön. Und du hattest ja schon ein bisschen angedeutet, bei dir ist wirklich, wirklich viel, viel passiert. Was hast du noch so schön?
War aber ein bisschen ironisch gemeint, aber natürlich auch ernst, beides gleichzeitig. So ist es in der Beschreibung überhaupt von diesem Podcast und von meinem Leben. Ja, was halt, du bist aber dran.
Aber ich habe doch schon bei dem
ersten, weil ich mich vorbereitet
war, habe ich mich gefreut, dass ich überhaupt eine Sache. Bei mir
die neue Kategorie nicht vorbereitet.
Ich kann auch noch was sagen. Ich freue mich, das ist so ein bisschen auch Vorfreude. Und aber was auch schon passiert ist, ich habe nämlich angefangen, meinen eigenen Harness zu bauen. Also wenn man jetzt das Wort nicht kennt, was...
Für einen LARP oder für einen Swingerclub?
Für einen Kinky Club, ja. Also ein Harness. Also aus Riemen bestehendes Oberteil, was ich
mit... Ich wusste nicht, ob ich Harnisch, ne? Also hier so ein Ritter, kann ja auch so eine Können auch ja. so eine
Also es
Rüstung.
Ist eine Oberkörperbekleidung.
Ja, nicht, I know what it is. Ja, ja. Ist mir schon klar. Ich war mir nur nicht, ich habe dich nicht akustisch und wusste nicht, reden wir von einem, ne, ja. sehe ich jetzt einen Ritter in schillernder Rüstung vor mir oder einen, halt ja. den Alex, wie ich ihn so kenne. Ne?
Ja, genau. Den Alex, wie du ihn so kennst.
Halb nackig.
Da bin ich gerade kurz vor der Fertigstellung. Und jetzt in ein paar Tagen, sozusagen kurz nach dieser Aufnahme, kommt eine Freundin zu mir und wir kleben zusammen eine Latex-Panty für mich. Da bin ich auch sehr gespannt. Also die ist ehemalige Latex-Schneiderin, Designerin. Und Latex näht man ja nicht, sondern klebt man. Und die kommt dann mit Sachen hierher. Und dann machen wir quasi bin ich das erste Mal dabei, Latex zu verarbeiten. Finde ich voll spannend. Und was soll ich sagen? Klaps auf den Po an dieser Stelle. Falls man sich mal sieht irgendwo, hier in Berlin, in irgendwelchen Kinky-Clubs, seid euch nicht zu schade. Sprecht mich an. Why not? Huh?
Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt freuen oder bereuen soll, dass wir aus dem Highlight der Woche die Highlights der Woche gemacht haben. Ne?
Ich meine, ist auch jetzt, so
you ask, you know. Ja, ich glaube, also ist es erlaubt, dir quasi auf den Hintern zu klapsen, wenn man dich in einem Club sieht? Also muss vorsichtig sein, weil ja. ich war gerade so ein bisschen schwang, so ein bisschen mit. Du kannst dich jetzt nicht beschweren, deswegen wollte ich nochmal nachfragen.
Ja,
nicht,
ja.
dass ich das vorhätte. Ich darf ja. das eh. Ich habe dafür ja. einen Ausweis.
Also prinzipiell gebe ich euch da sozusagen recht für diesen Sachen, wenn man das auf meinem Hintern
aber nur bei Alex.
Wenn man das auf meinem
Generell,
Hintern auch lesen kann. Ne,
alle anderen Hintern dieser Welt, um das ja. auch ein für alle Mal klarzustellen. Alle anderen Hintern auf dieser Welt, egal welchen Geschlechts, wenn sie nicht Alex gehören, dann müsst ihr erst fragen und dann klopfen. Der einzige ja. Mensch auf der Welt, bei dem ihr erst klopft, dann fragt, ist Alex.
Und das okay. liegt dann auch daran, weil auf meiner einen Pobacke, Gut. wenn ihr das auf jeden Fall lesen könnt, steht Klask. Und das ist nämlich das dänische Wort für klatschen oder schlagen. Von daher alles fein, aber du hast vollkommen recht, an der
das
Stelle
der
nur
Gag,
ein
ja.
ja ist auch ein Ja, ne? Und das kann sich auch mal ändern. Also bevor ihr da eure Hände irgendwo hinpackt bei anderen Personen, dann
würde Alex bei sich dann, wenn sich bei Alex das ändert, dann würde er auch sein Tattoo anpassen und einfach don't drüber tätowieren.
Ja, don't
Klask.
So sieht's aus.
Und dann hat sich das auch geklärt. Aber genau, ansonsten bitte nicht, ne? So, ja, eins meiner Highlights ist definitiv, dass Marco Wirkling ein neues Projekt gestartet hat und ganz, ganz viele fantastisch tolle Menschen machen damit. Und zwar Fun Facts, ne? Weil Nachrichten ist manchmal schwer zu gucken. Ich meine, denkt man dann, ist so schlimm, ich gucke jetzt mal 3 Tage nicht, um mich zu erholen. Und dann ist man wieder bereit für eine Folge Nachrichten. Und das ist ja auch nicht gut, ne? Weil man muss sich ja irgendwie informieren, aber es macht auch oft keinen Spaß, sich zu informieren, weil es einfach natürlich oft nicht sehr lustige Themen sind, über die man sich da informieren sollte. Und da hat Marco Wirkling einfach zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Hey,
Klappen mit einer Fliege? Nein, Moment. Und zwar eben Fun Facts. Also es sind lustige Nachrichten, aber jetzt nicht irgendwelche ausgedachten, ne, aus den Haaren beigezogenen, frei erfundenen, lustigen Dinge, sondern ne, da gibt es tolle Menschen von Korrektiv und Journalistinnen und ne, die da Faktenrecherche betreiben. Und auf Basis dieser Fakten werden eben Witze gemacht, damit die Nachrichten sind trotzdem ernst und sie können vielleicht langfristig dazu beitragen mit diesem Projekt, dass Nachrichten vielleicht auch mal öfter eine gute Nachricht haben, aber natürlich sind auch da, werden natürlich, das ist die Kunst und oft auch der schmale Grat, natürlich schwierige Themen eben dann halt auch mit einer Pointe serviert, damit die halt erträglicher werden. Ne? Weil, und so macht es, also seitdem natürlich, ich freue mich jeden Tag auf die Folge Fun Facts, ich freue mich, wenn ich Zeit finde und da es einen Slot gibt in so einem Writers Room, ne, in mehreren Städten und da quasi in jedem dieser Writers Rooms wirklich fantastische Menschen kennengelernt, die da Unglaubliches leisten. Also das sind Leute einfach, die sich Tag für Tag, ne, für wenig bis gar kein Geld, die Hosts zum Beispiel kriegen wirklich überhaupt kein Geld, den Arsch aufreißen für dieses Projekt und ich finde es wirklich toll. Ich schlafe auch tatsächlich besser nach einem Tag Fun Facts Writers Room, dann denkt man halt, hey, man hat irgendwie, ne, das war jetzt irgendwie, ne, das war auch coole Gags dabei und die können vielleicht sogar was bewirken. Deswegen, ne, wenn ihr da auch, guckt euch das an, wenn ihr es zum ersten Mal hört. Funfacts gibt es überall, wo Social Media ist. Auf YouTube kann man es gucken, könnt ihr aber auch woanders gucken. Auf PeerTube, Mastodon, was auch immer. Ne? Wo ihr seid, guckt einfach nach Funfacts, ihr findet es da. Und ihr findet natürlich auch eine eigene Funfacts-Webseite und könnt da die Bande unterstützen. Ihr könnt Mitglied der Bande werden und auch das fühlt sich gut an. Und geht da zu den Shows, ne? Weil Funfacts ist ein Live-Format, es wird live aufgezeichnet vor Publikum. Und diese Künstler, die Hosts, sind fast jeder Folge neue Hosts, tun nach dieser Aufzeichnung quasi noch ein eigenes Programm machen. Also man kriegt quasi, wenn man jetzt diesen Künstler besucht, wo auch immer er dann so eine Funfacts-Show macht, noch mehr, weil ja davor noch das Funfacts-Modul, was Modul, ihr wisst schon, halt noch gedreht wird. Ja. Klingt auch wie bei Türkisch Teams, wie Eigenwerbung, ist aber nicht, weil ich bin tatsächlich da auch nur einer der Gag-Autoren. Ich habe da nichts mit der Gründung zu tun, nichts mit der Abwicklung, mit diesem wahnsinnigen Orga-Kram. Also, ne, Marc-Uwe Kling hat es ins Leben gerufen und ganz, ganz viele Menschen machen damit, dieser Dank gebührt. Und es ist einfach ein wahnsinnig tolles Projekt und ich kann nur empfehlen, euch das auch in den Daily Standard anzugewöhnen. Montag bis Freitag Funfacts gucken.
Ich glaube, das wird wahrscheinlich nie passieren. A, weil das natürlich ein Format ist, wo immer nur eine Person die Moderation macht, so Late-Night-Nachrichtenmäßig. Aber ich würde es trotzdem cool finden, wenn wir beide als Doppelmoderation da sitzen. A, weiß keiner, wer wir sind. Du hast vielleicht einen coolen Gag geschrieben. Ich kann vielleicht gerade mal von einem Teleprompter ablesen. Also jedenfalls habe ich es schon 2-3 Mal gemacht. In der Aufregung passiert wahrscheinlich auch alles nichts gut. Ihr könnt natürlich uns in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr übrigens Funfacts? Wollt ihr das, wie meint das? Schreibt gerne an Funfacts. Ende ging
bitte,
alles.
Bitte schreibt nicht an Funfacts. Die haben genug zu tun. Helft denen anderweitig.
Kauft
Tickets.
Ich glaube nicht, dass wir so viel Reichweite haben, dass wir die jetzt da überschwemmen. Was ich jedenfalls sehr cool gerade finde, es gibt auch immer wieder Aktionen, die aus diesen Sachen entstehen. Zum Beispiel, keine Ahnung, gegen Netflix, weil die irgendwie die Stimmen klauen. Oder
nicht
jetzt
Netflix? Heißt die Kampagne, genau. Ja. Ne, da könnt ihr abstimmen, erstmal einfach einen Klick geben und das bedeutet dann, ne, gibt ein bestimmtes Ultimatum. Wenn bis dahin Netflix nicht einzieht, dass sie ihre Verträge ändern müssen, informiert euch genauer, ne? Dann würden die Leute, die da ihr Ja gegeben haben, halt ihren Account kündigen.
Und jetzt gerade gibt es nämlich den coolen März-Weg-Button. Und wenn ihr die Folge wir zeichnen ja jetzt gerade am 27.03. um gut 16:45 auf und der Button ist gerade bei über 31.583. Hier im Sekundentakt zählt er hoch. Guckt doch einfach mal, wenn ihr die Podcast-Folge hört, wie viel haben denn schon auf diesen Button geklickt? Und klickt ihr doch auch mal auf den Button, dann macht so ein cooles Ding, Dong, cooles Geräusch. Na, jetzt sind wir schon bei 31.600 irgendwas. Also würde mich auch echt mal interessieren, wenn ihr die Folge gehört habt und nochmal ein kleines Kommentar irgendwo hinschreiben wollt, wie hoch ist denn gerade der Marktwert?
Da kannst du ja echt zugucken. Also ich dachte gerade, ich treibe den mit meinen 2 Songs hier hoch, aber nein, du kannst da wirklich einfach zugucken. Oh, wie witzig ist das denn? Ja. Und wenn jetzt alle Leute da drücken, wie lange geht es? Ja, bitte, also Funfacts anzuschauen, zu unterstützen, Spaß zu haben und sich dabei noch zu informieren. Das ist super cool und macht Spaß. Also werdet Teil der Bande. Das ist auch eines meiner Highlights.
Sehr gut. Ich
Was finde, haben wir noch? Haben wir noch mehr? Wir müssen mal anfangen. Ne?
Wir fangen jetzt an. Ich finde, wir haben hier so ein paar gute Highlights schon wieder gedroppt und wollen deswegen jetzt in unsere Top 10 Jahresrückblick 2025 starten. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, wie die Kategorien waren. Wir haben wieder die gleichen Kategorien und wir starten mit der ersten Kategorie und zwar Film. Kron, soll ich anfangen eigentlich?
Fange ich an? Ja, ich bin hin und weg. Ich starre auf diesen wirklich, also es ist schneller als eine Sekunde. Also es ist mehr als ein Klick pro Sekunde teilweise. Ist wirklich 10, 11, 12, 13.
Jetzt habe ich hier 14, was losgetreten. 15, ich habe das Fenster weggemacht, weil ich würde 18, auch nur drauf gucken.
19. Also wir schauen jetzt mal 31.000. Okay, ja, ich mach's weg. Okay, ich
Konzentration. Zu. Mein Gott. Da kommen wir später dazu. Also, bist du konzentriert? Soll ich anfangen mit meinem Film des Jahres 2025?
Unbedingt.
Unbedingt. Sehr schön. Es wird vielleicht nicht so viel überraschen, denn den Film, den ich ausgesucht habe, der wurde bei den Oscars oder / kurz vor den Oscars 16 Mal nominiert. Ist damit sozusagen eines der meist nominiertesten Filme gewesen, glaube ich, sowas wie vor Titanic und La La Land. Hab dann 4 Oscars abgeräumt. Unter anderem bester Hauptdarsteller. Und die Rede ist von Blood and Sinners oder im Original nur Sinners, gute 2 Stunden 17 lang.
Ja. Können wir darüber mal reden?
Wie jetzt? Über meinen Film oder über den?
Überhaupt nicht. Warum ein Film,
16
der
Mal
im Original so. Sinners, na, ich bin großer Sinners-Fan, hör auf.
Ja, ja, ja.
Überhaupt nicht, ich bin voll deiner Meinung.
Der Blood and Sinners heißt im Deutschen?
Ja, was soll denn das? Also ich meine,
das müsstest du nur beantworten können,
weil
wenn
das Schlimme
überhaupt.
Ist, ja nein, ich bin entsetzt, ne? Also hier gibt's ja, da können wir mal eine eigene Folge zu machen, die also manchmal gibt es tolle Übersetzungen, ne? Die Hard, stirb langsam, will ich keine Diskussion hören, das ist geil übersetzt. Ne? Stirb hart, das wäre es nicht gewesen. Ne? Aber in dem Fall, Sinners, also dann nennst du es Blood and Sinners und dann denken die Leute ja, weil es Blood and Sinners heißt, ne, dass es ja der Originaltitel ist und man ihn eben nicht eingedeutscht hätte, weil warum sollte man in ihn denn, ne, sind ja englische Wörter weiterhin und dann heißt er ja nicht irgendwie Blut und Sinners oder sowas, sondern nein, wird Blood and Sinners genannt, wo er einfach Sinners heißt. Ich kann dir das nicht erklären.
Ich habe auch vielleicht, wenn überlegt, meine einzige Vermutung wäre, dass es halt einen deutschen Sinners-Film gibt. Ich habe gerade mal irgendwie gegoogelt, das ist aber auch alles nichts Großes. Es gibt irgendwas,
I
der
heißt care.
Sinners. Ja, ich weiß, natürlich. Aber das wäre auch meine einzige Vermutung. Aber ich kann dir da nur beipflichten, wenn ihr da draußen mehr Insight habt.
Warte, ein Gag noch bitte, das... Du meinst also, es gab schon einen Film, der Drunken Master hieß und deswegen hat das ZDF ihn 2 Schlitzohren in der Knochenmühle genannt?
Ja, genau. Du hast es raus an der Stelle. Ja, jetzt ist mir... Okay,
ja, das ist ein ganz toller Film. Nee, zurück, wir müssen...
Ich vermute, ganz, ganz viele von euch haben ihn wahrscheinlich schon gesehen. Ansonsten kann ich ihn euch nur noch mal ans Herz legen. Ryan Coogler hat das Ganze ja hier drehbuchmäßig verfasst, Regie gemacht und Co. Großartige Hauptdarstellerleistung von Michael B. Jordan, der natürlich auch als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde, der ja hier 2 Charaktere gleichzeitig spielt. Also wirklich coole Sache, Smoke und Stack, die beiden Brüder. Einfach diese Mischung, ne, aus diesem... Ach ja, Südstaaten, Blues, Music, dann aber natürlich diese Horrorelemente, also auch sowas wie From Dusk Till Dawn, da habe ich mich auch immer mal so ein bisschen dran erinnert gefühlt, ja, hier diese Vampirgeschichte, man denkt erst, das großartige Problem sind vielleicht die Kuckucks-Clan-Mitglieder, die da irgendwie verhindern wollen, dass man da ein cooles Speakeasy oder so eine Bar da errichtet, ne, mit den People of Color, weit gefehlt. Also ich finde es wirklich eine großartige Mischung, cooler Sound, wie gesagt, tolle Schauspielleistung, schön gefilmt. Hat mich wirklich umgehauen, habe ich jetzt mittlerweile auch, glaube ich, schon 4, 5 Mal gesehen. Und ja, war dann also auch keine Überraschung für mich, dass es so gut nominiert wurde. Vielleicht die kleine Überraschung, dass von den 16 dann nur 4 Oscar-Gewinne übrig geblieben sind. Aber generell hat er wirklich auf ganz, ganz vielen Ebenen abgeräumt. Es gibt ja ganz viele Preise, die man da gewinnen kann. Auf IMDb ist er mit 7,5 von 10 bewertet und hat irgendwie insgesamt 489 Nominierungen über alle Preise hinweg bekommen und davon 324 gewonnen. Also da bin ich jetzt nicht, das ist jetzt kein Geheimtipp von mir, aber dazu stehe ich auch. Und von daher, ja, Sinners oder zu Deutsch Blood and Sinners. Und jetzt bin ich gespannt, Kron, wie sieht's bei dir aus? Hat's auch was mit Blut zu tun?
Ja, ich würde sagen, Sinners, ich finde den auch ganz toll. War auf meiner persönlichen Top 10 der Filme des Jahres auf der 2 oder 3.
Also knapp auch, ja.
Ja, ganz knapp. Und ich fand... war von vielen Dingen beeindruckt, vom Setting, von dem Spiel, aber auch insbesondere von der unglaublichen Musik und die Einbindung der Musik in diese Welt und wie bestimmte Charaktere mit bestimmter Musik verbunden wurden. Also das habe ich lange, lange, lange nicht auf so einem Niveau gesehen und das fand ich toll. Also ich habe mir wirklich einen ganz bestimmten Song und auch viele andere, aber einen schon sehr oft angehört, eine Interpretation von einem Lied, das ich schon kannte. Und du hast es jetzt, deswegen mache ich es jetzt auch nicht, weil du hier 0% gespoilert hast. Die meisten werden es wissen, aber wenn es nicht weißt, googelt nichts. Guckt ihn einfach. Es gibt bestimmt so 10% Menschen da draußen, die das Glück haben, den einfach zu gucken. und nicht zu wissen, worum es geht. Und das ist toll. Beraubt euch nicht, weil versucht, dann soll jemand anders den Film anmachen. Wahrscheinlich spoilert er sich schon selber in der Selbstbeschreibung. Einfach, ne, am geilsten ist den, sondern einfach gucken und nichts wissen. Gilt für viele Filme, aber für den mal wieder besonders. Aber der ist auch noch genauso toll, wenn euch schon einer vollgequatscht hat und euch erzählt hat, was das ist.
Ja.
Und meiner ist in meinen Augen der politischste Film, den Hollywood dieses Jahr gemacht hat. Es gab interessant viele politische Filme.
Du meinst den Oscar-Gewinner in der Kategorie bester Film?
Ja, kann durchaus sein, ne? Und zwar meiner geht es einfach an One Battle After Another von Paul Thomas Anderson mit Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infinity. Und ich habe es ja schon gesagt, es ist Paul Thomas Anderson ist mir aufgefallen, hat noch keinen einzigen schlechten Film gemacht. Zumindest habe ich keinen gesehen, die sind alle toll. Und er hat mehrere Fünf-Sterne-Filme, ne? Nicht zuletzt, hier, ich vergesse immer den Titel, der geile Ölfilm.
Ah ja, ich weiß schon. Ich bin jetzt aber da auch gerade.
Oh je, die Leute haben mir wieder bei den Leuten was ins Ohr gesetzt, ne, und bringen dann die Antwort nicht. Du weißt schon, Paul Thomas Anderson-Film. Ne, mit dem Milchshake-Monolog am Ende. Ich sage jetzt wieder...
There Will Be Blood, meinst du?
There Will Be Blood, vielen Dank. Vielen Dank, There Will Be Blood, ganz toll, 5-Sterne-Film. Und jetzt auch wieder One Battle After Another, 5-Sterne-Film. Und in meiner Paul Thomas Anderson-Hitlist quasi die zweitbeste, ne? Nach dem gerade genannten. Aber einfach toll, witzig, spannend, brillant gespielt und eben... Ich habe mir all diese politischen Filme dieses Jahr angeguckt. Eddington zum Beispiel, überraschend politisch, ne? Ich von einem Horrorfilmregisseur, zumindest jemand, der als Horrorfilmregisseur wahrgenommen hat, kommt dann plötzlich so eine moderne Western-Parabel über das moderne Amerika. Oder Bugonia, ne? Mit Emma Stone, die ja auch nominiert war als Hauptdarstellerin und auch fantastisch gespielt hat in Bugonia. Aber... Diese anderen Filme, die da politisch waren, die haben mir nicht mitgeteilt, und das ist natürlich jetzt auch eine Grundsatzdiskussion, wie man Art und Kunst und Film und Buch und was auch immer gestalten möchte. Aber ich finde, heutzutage sollte man als Filmemacher irgendwie, irgendwo seine Haltung da mit reinbringen.
Wie steht und man zu der Thematik?
Ne? Ja, genau. Es gibt die berechtigte Filmemacherhaltung, das nicht zu tun. Ne? Gerade aus einem Dokumentarfilm ist es wichtig, das oft gar nicht zu tun. Ne? Und wenn, dann als einfach auch klar zu kennzeichnen, ne? Eine, was weiß ich, bestimmte Doku, wenn du, ne? Weiß man halt, was man kriegt. So, ne? Wird jetzt ja aus einer bestimmten Sicht präsentiert, aber sonst eine saubere Dokumentation ist, dann hält sich da natürlich zurück wie ein Fußball, wie ein Sportreporter, Reporterin, ne, die über was berichtet. Und aber jetzt gerade, wenn wir halt ans heutige Weltlage angucken und gerade in Amerika, wo halt jetzt das amerikanische Filme sind, die wir uns da angucken und die ja auch über das heutige Amerika in unterschiedlicher Art und Weise erzählen, da finde ich es fast essentiell, dass, ich meine damit keine moralischen Zeigefingerfilme, ne? Sondern wo man nur, hier, guck mal, sondern One Battle After Another, finde ich zum Beispiel, tut es sehr gut, ohne den Zeigefinger, in meiner Wahrnehmung, irgendwie zu erheben, sondern er zeigt halt dieses, ne, abgefuckte, dieses komplizierte, dieses Amerika halt in einer Sprache, wo ich aber das Gefühl habe, zu wissen, auf welcher Seite der Kugel, ne, wo im linken, rechten, wie auch immer, ihr wisst schon, was ich meine, Paul Thomas Anderson da halt, ne, okay, cool, mit dir möchte ich sehen die Welt, glaube ich, ähnlich, ne? Weiß nicht, wo man halt, weiß schon, was ich meine, wo man halt das Gefühl hat, ne, was man eh von Hollywood hat, jawohl, ne, Anti-Trump und wie auch immer. Und ich finde Eddington und Bugonia fantastisch und gleichzeitig weiß ich es da nicht. Was die Haltung des Filmemachers, der Filmemacherin, was auch immer, dahinter genau, ja. Ne? Und das ist, weiß nicht, im Fall...
Ich fand es auf jeden Fall auch berechtigt, dass der Film bei den Oscars quasi den besten Film des Jahrestitel gewonnen hat, gerade sicherlich auch, um ein Zeichen zu setzen für diese Haltung sozusagen, ne? Was auch.
Die anderen Kategorien einfach schnell oder kürzen schon die erste Folge in zwei Teile ab. Ich muss leider hier mein einziges Honorable Mention machen und es kommt bei keiner anderen Kategorie. Sonst bei nix.
Okay, was ist das? Aber ich bin gespannt.
Ist es weil es geht nicht anders. Es hat mich so, ne, das ist ja halt auch immer, ja komm, dann nimmt man das, wo man schon beim Popcorn kaufen weiß, oh, das wird's gut. Ne?
Ja.
Und dann, ne, einfach, und meine ehrenvolle Erwähnung geht an einen Film, von dem Luke und ich ihn zusammen angeguckt haben und dachten, ja, bringen wir es hinter uns. Ne? Jetzt bringen wir es einfach hinter uns, es wird richtig awkward, es wird scheiße, aber wir müssen es halt gucken, damit wir dann mitreden können, um den Leuten ja zu sagen, nee, ist halt scheiße.
Bin ich gespannt.
Und dann habe ich geguckt und wusste schon nach 30 Sekunden, na,
sag
nee,
doch mal den fucking Titel, Mann.
Ja, das ist, aber so macht es ja viel mehr Spaß, weißt du?
Du willst mich
sehen. Natürlich. Du musst nur nach 30 Sekunden, es wird super. Oh, Mikrofon ausgefallen.
Echt? Junge.
Es ist natürlich die nackte Kanone.
Ah, ja, die neue Inszenierung.
Es ist die nackte Kanone, natürlich die neue Inszenierung. Wir reden ja von letztem Jahr, wo mich der Trailer abgeturnt hat, wo ich dachte, holy shit, wie kann man Liam Neeson als Lieutenant Drabin besetzen? Das passt doch nichts zusammen. Ich will das nicht gucken. Dagegen war Barbie ja eine Witzeschleuder, ein 5-Sterne-Film. Barbie war tatsächlich ganz cool. Aber war cool. Aber, und dann gucke ich das, ne? Und schon, also mit voller Hass einfach, ne? Fang an, jawohl, jetzt gucken wir was zum richtig nicht mögen und richtig nicht lustig finden. Und ich fand's toll. Ich fand's super
lustig. Ich hab ihn 90 mir auch
Minuten
noch nicht angeguckt.
Durchgelacht. Ich werde einfach jetzt auch keine Witze erzählen, natürlich. Das erzählt sich ja eh schlecht. Aber das ist einfach, also wenn ihr. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung, Leute. Man muss
sich darauf einstellen,
irgendwann mal in seinem Leben, ne, diese alten Filme lustig gefunden haben und dazu einen Bezug zu haben. Ne? Man kann jetzt nicht erwarten, ich habe die alten Nackten gehasst und jetzt finde ich den neuen auch doof. Ja, Überraschung. Ich finde aber, und das habe ich halt nicht für möglich gehalten, weil es davor bei ein paar Produkten, Reihen, Franchises, die ich früher cool fand, halt gnadenlos gescheitert ist. Wie, was weiß ich, beim Prinz von Zamunda. Oder andere Dinge, wo ich wirklich sage, boah Leute, hätten wir das nicht einfach ruhen lassen sollen, ne? Jetzt müssen wir da ganz anders drüber nachdenken. Und das ist bei der nackten Kanone, natürlich sind es zwei nicht mehr zeitgemäße Polizisten, aber der Film weiß das halt, ne? Und das gibt dir auch in ein, zwei Wischen zu verstehen, das reicht vollkommen und dann kannst du da auch andere, dann kannst du da Dirty Jokes abfeiern, weil der Film da auch, ne, das, also mich hat es positiv überrascht und ich habe einfach, und das ist das Einzige, was eine Komödie machen muss, man muss auch nicht alles auf eine Waage der Bedeutung legen, Bullshit, ne, sondern bei einer Komödie geht es darum, dass ich gelacht habe und keinen der Witze ernsthaft problematisch finde und das war da der Fall, ich fand es einfach toll. Lustig. Super lustig.
Ja, gut. Dann guckt euch gerne unsere Highlight-Filme an. Jetzt hier auch noch mit einer kleinen Ergänzung. Ich habe ja bei One Battle After Another fand ich ja die Stelle, wo sich Leonardo DiCaprio einfach nicht mehr an diese fucking Codewörter erinnern konnte. Wirklich großartig. Da will ich nur noch mal ein Thema einstreuen.
Würde mir auch so gehen.
Ja, genau. Das würde mir nämlich auch so gehen. Aber so ein kleiner Infotipp. In Zeiten, wo einfach Deepfake, keine Ahnung, KI-generierte Stimmen und all sowas natürlich mit einem Mausklick entfernt generiert werden kann, macht es vielleicht wirklich Sinn in eurer Familie, dass ihr ein Codewort ausmacht. Wenn nämlich irgendwer anruft oder ihr sogar ein Video seht von irgendjemand, oh, ich bin hier, braucht 20.000 Euro oder 300, vielleicht macht ihr euch ein Codewort aus und das müsst ihr euch natürlich dann auch merken. Aber dann fragt ihr das ab. Okay, ich sehe, dir geht's gerade nicht gut. Wie war das nochmal, ne?
Alles kannst du mit 10.000 Euro leihen.
Ja, genau. Aber wir haben noch kein Codewort ausgemacht. Und wenn wir das jetzt hier öffentlich machen, dann wird es schwierig. Apfelmus, ja. Wie auch immer. Aber da musste ich drüber schmunzeln. Ihr müsst euch das natürlich dann auch noch merken, euer Codewort. Aber das jetzt so ein bisschen.
Postet hier im Chat einfach.
Ja. Postet euer Codewort einfach bei uns in die Kommentare. Aber nee, macht das, ne? Man muss festhalten, da passiert so viel komisches Zeug. So viel Scam, auch eBay-Kleinanzeigen, ihr kriegt Nachrichten, wenn ihr irgendwas einstellt, da hilft jetzt vielleicht das Codewort weniger, aber seid da drauf so ein bisschen fokussiert, dass Leute einfach Scheiße machen. Gut, wir gehen weiter in Kategorie Serie. Bei mir jetzt auch schon, ja gut, die Serie kann, glaube ich, Mitte des Jahres
raus. Da kann man einfach Überschneidungen und dann geht's schnell, ne?
Mal gucken. Ich habe nämlich ein Franchise, was ich wirklich mag, was ich auch in meiner Jugend gesehen habe und eigentlich schon zu früh gesehen habe und mich dann
gegruselt
habe.
Ah, dann wohl nicht.
Danke. Und zwar geht es um Alien Earth. Mir hat die Science-Fiction-Horror-Fernsehserie Alien Earth hat mir wirklich gut gefallen. Ist ein Prequel, spielt ungefähr 2 Jahre, glaube ich, vor dem Originalfilm, also ist davor angesiedelt. Und irgendwie, ja, hat es so einen Nerv getroffen, also wirklich dieses Monstermäßige, das Alien, diese Verzweiflung, aber auch diese Verstrickung, weil in diesem Universum natürlich noch viel mehr passiert, und zwar auf so einer Corporation-Ebene, ne? Das wird ja mit Weyland Yutani wird es ja auch immer mal angeschnitten in den Alien-Filmen, aber man kriegt gar nicht so mit, dass da eigentlich noch mehr konkurrierende Großcorporations eigentlich agieren. Und das wird hier in dieser Serie ein bisschen mehr dargestellt. Im Kern geht es letztendlich darum, dass so ein Forschungsschiff von Weyland Yutani abstürzt und in dem Bereich von einer anderen Großcorporation landet, der Prodigy Corporation. Und die sind nämlich gerade dabei, sogenannte Hybriden zu erzeugen. Man kennt die Cyborgs, also Menschen, die sozusagen ausgestattet sind mit Elementen. Und wir kennen auch die Synths, ne, aus Alien, ne, also die synthetischen Wesen. Und Hybrids sind quasi neue synthetische Menschen, in denen ja Menschen ihr Bewusstsein übertragen wurde. Und diese ersten Forschungsergebnisse, die kann man jetzt hier erleben, wie sie in Interaktion treten, wie sie sich sozusagen auf eine Mission begeben. Und wenn man, also meine Wahrnehmung, wenn man das Alien-Universum mag und gut findet, dann ist es auf jeden Fall einen Blick wert. Ich war erst sehr skeptisch, dachte mir so, ja, keine Ahnung, aber dann hat es mich doch irgendwie gepackt, und diese Intrigen und dieses Meer noch drumherum, das hat mich schon fasziniert. Es wurde jetzt auch schon angekündigt, dass 2026, also dieses Jahr in London, dann auch wieder irgendwie Dreharbeiten für die zweite Staffel folgen sollen. Also ich bin echt mal gespannt. Ist jetzt sicherlich nicht die krasseste, beste Serie whatever aller Zeiten, aber irgendwie hat die einen guten Nerv für mich getroffen, und ist auf jeden Fall besser als Alien Prometheus und so. Wobei der letzte Alien-Teil, der hat uns ja auch gut gefallen. Aber ja, Alien Earth, das ist meine Serie 2025. Vielleicht noch kurz auf IMDb mit 7,1 bewertet von 10. Ne?
Ich habe vorhin gar nicht gesagt, mein Film war 7,7 und hat deinen Film auch ganz leicht geschlagen um 0,2.
Ist okay.
Und jetzt schnall dich an. Meine Serie schlägt dich auch, glaube ich. Muss mal gucken.
Wo schlägt sie mich?
Auf deine Glasgröße natürlich.
Auf meine Glasbacke.
Was hatte deine?
7,1.
8,0. Pluribus ist meine Serie des Jahres. Pluribus, ich habe immer Pluribus gesagt. Ich glaube, dass das falsch ist. Es ist Latein, also heißt es vermutlich Pluribus. Und ist die neue Serie.
TV.
Ja, gut. Darf ich trotzdem?
Ja, darf.
Ich versuche dich so wenig wie möglich zu spoilern. Natürlich spoiler ich nicht. Die Serie ist von Vince Gilligan. Das ist kein Spoiler. Das weiß man, bevor man sie guckt. Ne? Das ist der Macher der Serie. Der hat auch Breaking Bad gemacht. Das ist quasi, anders gesagt, Pluribus ist die neue Serie vom Breaking Bad Showrunner und Drehbuchautor, der auch Better Call Saul als Drehbuchautor, Produzent und Regisseur und so weiter gemacht hat. Natürlich, im Breaking Bad habe ich schon gesagt, ne, er hat auch ein paar Sachen gemacht, die zähle ich jetzt hier nicht auf. Aber er hat zum Beispiel auch 143 Folgen von The X-Files geschrieben, von Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI. Da war er als Produzent, Drehbuchautor, kreativer Berater und Regisseur tätig. Und das dann natürlich, hallo, ne? Also, damit sind wir ja hoffentlich alle aufgewachsen.
Ja, ich habe jetzt gerade diesen Audio-File. Ihr müsst euch jetzt den Audio-File selber aus eurem Gedächtnis hervorrufen, ne? Der X-File, ihr wisst schon, was ich meine. Ich kann einfach so schlecht Audio-Dinge nachmachen. In meinem Kopf hat es gut geklungen. Ihr müsst es jetzt auch tun.
Ja, yeah, I want to believe, genau, ne? Ich, ja.
Also ich würde die Serie, glaube ich, auch cool finden. Ich habe sie nur nicht sehen können und noch nicht gesehen. Von daher, ja, ist es sicherlich eine gute Wahl. Also 8 von 10 spricht auch für sich.
Pluribus ist ganz toll und ich werde dir überhaupt nichts spoilern, aber das Tolle ist, egal ob man viel oder wenig guckt, aber die Stärke von Pluribus ist, dass es nicht vorhersehbar ist. Also ich hätte da mehrmals nach Folgen einfach anhalten können, ne? Zettel verteilen und komm, schreib mal auf. Und das mag ich einfach. Das, ne, das, gerade wenn man natürlich ganz viel binget und guckt und beruflich damit zu tun hat, dann ist einfach, das ist schon geil, wenn Dinge anders sind. Und anders ist nicht einfach nur, ja komm, lass mal anders machen, sondern es ist natürlich wichtig, dass Figuren sich stringent verhalten, dass Figuren glaubwürdig sind. Ne? Und wenn dann, klar, ich kann irgendwelche weirden Filme gucken, wo vollkommen verrückte Dinge passieren, aber das ist ja nicht, ne, ist kein Deep Character Shit dann, sondern das ist dann halt manchmal auch, ne, einfach, ja klar, fliegt halt ein All im Weltall rum. Ne? Das ist ja jetzt halt weird, aber ne, das ist damit nicht gemeint. Und das Stärke, quasi heutzutage, wenn so viele Geschichten schon erzählt sind, noch Geschichten, Perspektiven, Ansätze zu finden, die überraschen und einfach, wo was auch immer, der Blickwinkel, irgendwas so erfrischend ist, dass es sich so neu anfühlt wie Luribus, da gibt's von mir schon ein Wow, cool.
Well, da ist jetzt die erste Staffel angesetzt, habe ich hier mal kurz nachgeguckt. Ist das Ganze über zwei Staffeln? Also da soll es auf jeden Fall schon eine zweite Staffel geben.
Hoffentlich. Die erste hört jetzt nicht, sind ja nicht fertig. Ne?
Ja, also von daher warten da sicherlich auch schon die Fans auf mehr. Ob das schon in Dreharbeiten ist, weiß ich jetzt gerade nicht hier, aber sie ist von vornherein schon auf zwei.
Entwickelt wird sie, ne? Also er schreibt schon mit seiner, weiß nicht, wer das seine Stammcrew ist, die er da haben wird. Aber der Writer's Room scheint wohl schon zugange zu sein. Ja, gedreht wird nicht, aber müssen ja erstmal gute Bücher, die wachsen nicht auf Bäumen.
Nein, die findet man eingegraben in seinem Vorgaben. Nein, Quatsch.
Ja, ja,
Wir gehen weiter zur dritten Kategorie. Eine Kategorie, die, ja, die uns natürlich sehr nahe und am Herzen liegt, ist nämlich analoges Spiel, Brettspiel, Kartenspiel, what immer ein Gesellschaftsspiel. Und da habe ich hier drei Titel stehen und mich irgendwie noch nicht entschieden.
Ja, dann mach's kurz.
Ich habe Compile da stehen, Artengarten und Nemesis Retaliation, der dritte Teil. Irgendwie, weil ich jetzt gerade Alien als Serie rausgepackt habe für mich, bin ich fast für Nemesis Retaliation. Der dritte Teil der Nemesis-Reihe spielt hier eher so mit dem zweiten Film, also mit Aliens. Man ist hier eher so ein aufgerüsteter Marine, hat hier coole Sachen, spielt kooperativ, versucht sich natürlich durch so eine Basis durchzutanken. Aliens können jetzt in Korridore eindringen, aber auch in Räumen sein. Das Ganze wird jetzt modular aufgedeckt. Man kennt also noch nicht die Map. Da werden so Gänge angelegt und das macht viele Dinge schön und richtig. Das Nemesis-Feeling kommt immer noch auf. Ich würde sagen, Nemesis 1 und Nemesis 3 kann man beide zu Hause haben.
Also ist Nemesis 1 Alien und Nemesis 2 ist Aliens? Ja.
Genau. Alien ist der erste Teil, Aliens ist der zweite und der dritte Teil der Brettspielsaga, Nemesis Retaliation, ist quasi wie Aliens.
Also sehr gut, so habe ich das aufgesagt. Und ich glaube, ich hoffe, dass nicht irgendein Postbote Spaß hat, dass ich da wieder so Single Wave angeklickt habe.
Aber wahrscheinlich auch in Deutsch, ich habe es in Englisch.
Okay. Es gibt noch Hoffnung, meinst du?
Wir haben natürlich, auch wenn ihr da Lust drauf habt, Pete und ich haben damals ein Preview-Video gemacht zu der Crowdfunding-Kampagne und deswegen haben wir das auch bekommen, mit allen möglichen Stuff. Aber ich habe es jetzt schon öfters gespielt. Grüße gehen raus an diejenigen, die sich da auch noch dran erinnern. Es macht wirklich viel, viel Spaß. Es sind natürlich wieder kleinteilige Regeln. Wie ist das denn nochmal da? Aber trotzdem auf vielen Ebenen ist es besser geworden. Gibt es einen Übersichtssheet, das kann man gut abhandeln, denn da was machen, da was machen, da was machen. Also es macht, man sieht da schon so eine Evolution, wir können nicht von Revolution sprechen, aber eine Evolution. Der zweite Teil war so eine Mischung, da wurden ein paar Dinge ausprobiert, die im dritten jetzt, finde ich, besser umgesetzt wurden. Und weil wir bei Nemesis ja jetzt schon kurz waren, es gibt ja die nächste Ankündigung, ist ja eine Legacy-Variante.
Nein, wirklich?
Ach, shit. Ja.
Ich dachte, ich bin raus, aber das...
Das ist, ja, also da könnt ihr euch auch mal bei Awaken Rams, die haben das vor einiger Zeit in ihrem, ja, in ihrer Keynote...
Die wussten, angekündigt. Dass ich sonst raus bin.
Ja, genau, die wussten, dass du weg bist. Also Rob Davio und, mein Gott, wie heißt der gute Schreiberling von Nemesis? Jetzt fällt mir der Autor nicht ein, das ist ja jetzt auch schon nochmal, warte mal. Das müssen wir natürlich jetzt nachreichen. Es ist natürlich der gute Adam Kapinski. Also... das ist mein Tipp. Auf Boardgame Geek ist das Ganze mit 8,7 bewertet.
8,7?
Aktuell.
Mhm.
Was ja. dein Spiel des Jahres?
Also ich habe ja auch viele Dinge gespielt. Ich habe gespielt und es war alles toll. Tag Team, Manifair, Glutherz, Tenby, Hobbit hin und zurück, Aquaria, Fortunes of Scoundrel Bay, Toy Battle, Things in Rings, Artengarten, Fromage, Naterra, Recall, Life of Amazonia, Abroad und Thunder Road Vendetta, aber...
Du hast jetzt alle Titel, die du gespielt hast, gefühlt auf.
Nein, das waren alle geilen Titel.
Die ja, okay, verstehe.
Nur alle geilen.
Ja.
Und mein Platz 1 war nicht dabei. Er hätte fast, wäre fast an Thunder Road Vendetta gegangen. Ein uraltes Spiel, ist da in opulenter Ausstattung und Opulenz und Bum Bam Bum wieder rausgekommen ist. Aber nein, das ist es nicht. Es geht an ein ganz kleines Spiel, na, mittelklein. Take Time heißt es. Take Time. Hast du es gespielt? Take Time? Man legt einfach nur Karten hin, es ist so eine Uhr, ja. Es sind eigentlich viele Uhren, es ist eigentlich so ein Rätselspiel. Man legt einfach nur so Karten hin, ne? So ein bisschen wie The Game, ne? Wo man einfach nur Karten in 1 bis 99 in die richtige Reihenfolge bringen muss, so könnte man sagen, aber jetzt halt in wirklich besser, finde ich, weil jetzt ist so ein bisschen, ne, wie bei Bombasters, jetzt wird es eingebettet, diese Mechanik in etwas Greifbares, indem ich eben diese Karten in diese Uhren, ne, muss auch immer, wo hole ich jetzt die Karte richtig hin, eine höhere Zahl als da und pipapo. Das sind gibt diese Art Spiele, da gab's schon nach diesem Prinzip, aber das gefällt mir von dieser Art Spiel wirklich mit großem Abstand am besten und fand die anderen ja auch schon gar nicht schlecht. Also das ist irgendwie, das hat bei uns fast so geknallt wie Bombasters, nicht ganz. Mögen nicht ausnahmslos alle Menschen. Bei Bombasters ist meine Erfahrung wirklich, ich habe es mit niemandem gespielt, das nicht mochte. Und ne, wirklich auch bis rauf und runter Altersklassen. Und bei Take Time gab es schon noch Leute, die sagen, ja, nee, danke. Aber wenige. Die meisten sind auch da begeistert und freuen sich und ist auch am besten was, ne? Sucht euch eine runde Gruppe, behandelt es ein bisschen wie so ein Legacy oder Game, auch wenn es eigentlich keins ist. Aber einfach in einer Runde, wo man dann halt auch lernt, dass die Informationen, Verhalten der anderen, das ist ja bei Bombasters auch so, ne? Da kannst du nicht mit Anfängern die schwerste Bombe entschärfen. So da auch. Ja, das ist tatsächlich meine Überraschung. Ich habe da gar nicht, ich dachte, was ist da los? Und dann hatte es auch ganz gute Bewertungen und Leute haben das so positiv erwähnt. Ich dachte, ist auch wieder so ein Karten da hinlegen verdeckt. Und
in
dann,
Frankreich war es ja auch nominiert, ne? Für ja. Ich glaube, es war auch in der Kategorie Spiel des Jahres beim Astor oder in der Kennerspielkategorie, aber es hat nicht gewonnen. Ja.
Das Ganze ist von Alexis Piovesan und Julien Protier, wurde illustriert von Mo Chalmel bei Libellud ist es im Original erschienen, im französischen Verlag, inzwischen bei 7 anderen Publishern, also guckt einfach mal, ne, auch im Vertrieb bei Asmodee, hier in Deutschland und so weiter, ist Rang Family 179 inzwischen bei Boardgame Geek, hat eine 7,8 auf der Uhr und 1,78 im Complexity, also lasst euch nicht abschrecken. Das ist so Spiel des Jahres, Schwierigkeitsgrad-Kategorie, ne, wenn ihr jetzt hier im Podcast und zuhört und seid keine Brettspiel-Junkies wie Alex und ich, das ist was, da könnt ihr einfach kaufen und die Anleitung lesen und spielen oder ein Video gucken und spielen, das ist wirklich absolut einstiegsfreundlich.
Ja, man wächst da mit seinen Aufgaben, weil es ja diese einzelnen Kapitel da gibt. Sehr gut. Dann begeben wir uns jetzt aus der analogen Spielewelt in die digitale Spielewelt. Und da ist mein Spiel in 2025, bin ich sehr, sehr drauf hängen geblieben. Ich kann jetzt schon mal sagen, dieses Jahr habe ich es geschafft, von dieser Droge runterzukommen. Anfang des Jahres war ich da noch ein bisschen. Mittlerweile habe ich es schon lange Zeit nicht mehr geöffnet. Es gibt auch eine eigene Folge von uns dazu. Und die Rede ist natürlich von Pokémon Go. Ja, das ist also das digitale Spiel, was ich
dann... Du sagst Bellatro.
Achso, nee, auch.
Sei ja, wirklich bis zu lernen,
du sagst Bellatro. Pokémon Go, das habe ich 2025 hart gesuchtet. Erfahrungen gehabt, die ich so auch noch nie hatte. In einer fremden Stadt gewesen und gefühlt mehr aufs Display geguckt, als auf die Umgebung, um Pokémon zu fangen und nur über digitalen Screen die Umgebung wahrzunehmen sozusagen. War eine interessante Erfahrung und ich konnte mich auch schwer lösen. Ich habe den ein oder anderen Goldpass geholt und Legendary Pokémons gefangen, aber wahrscheinlich irgendwann werde ich da sicherlich mal wieder zurückkehren. Ich habe mich jetzt aber gerade gefreut, dass ich da mal von diesem Spiel ein bisschen Screentime-Pause habe. Ja, Pokémon Go. Ich bin wahrscheinlich sehr spät zur Party gekommen, auch wenn ich mich damals das erste, als es rauskam, auch angemeldet habe. Wir haben eine extra Folge dazu gemacht. Ich glaube, mehr muss man an der Stelle gar nicht sagen. Ich bin gespannt, Kron, was dein Spiel ist. Haben wir dazu auch schon eine extra Folge gemacht? Oder?
Ich glaube nicht, weil meins ist tatsächlich auch, ich ziemlich sicher nicht, weil ich bin da noch gar nicht fertig. Ah, ich habe jetzt sehr wenig Zeit und deswegen, das ist was, das spiele ich mit meiner Tochter zusammen und wir haben wahnsinnig viel Spaß, aber wir haben auch viele andere Projekte, die wir da verwirklichen wollen. Das heißt, nicht jeder Papa-Tochter-Abend fließt in dieses Spiel. Die Rede ist von Donkey Kong Bonanza.
Also der neue Switch 2-Titel.
In meiner Wahrnehmung der zweite Spiel für die Switch 2. Ne?
Genau, das zweite Spiel für die Switch
2. Halt wenn du alle Konsolen hast oder Leute kennst, die sie haben, dann hast du das meiste Zeug, was für die Switch 2 gibt, halt schon gespielt. Und da gab es halt Super Mario Kart. Wie heißt es? World. Danke. Ja. Das ist jetzt auch jammern auf ultra hohem Niveau. Ne? Tolles Spiel, fantastisch. Aber nicht das beste Mario Kart.
Wir haben noch gar keine Folge über die Switch 2 gemacht.
Ja, das müssen wir Spoiler, dieses Jahr, ne? Mario Kart ist nicht das beste Mario Kart aller Zeiten. So viel sei gespoilert. Alles weitere dann im Video. Und das ist jammern auf ultra hohem Niveau. Es ist immer noch ein sehr gutes Spiel. Aber es ist nicht so toll, wie es hätte sein können. Deswegen ist es das nicht. Es ist Donkey Kong Bonanza. Das ist das Spiel, wo ich viel weniger Erwartungen hatte und Vorstellungen, wie das genau ist. Und im Gegenteil eher dachte, hä, was denn? Donkey Kong ist für mich ein 2D-Spiel. Ich habe nicht nach einem 3D-Jump'n'Run für Donkey Kong bestellt. Und dann ist mir aber eingefallen, und das hatte ich wirklich ernsthaft verdrängt, dass es da ja auf dem N64 diese Rare, die haben ja eine Weile fantastische Jump'n'Runs, 3D-Jump'n'Runs gemacht. In meinem Spiele Horizont sehr viel eben auf dem N64, Banjo-Kazooie und altes Zeug. Und da gab es auch schon mal Donkey Kong. Und da konnte man mit all den Affen durchspielen. Und es gab, ich glaube, in jedem Level 99 Bananen. Und es gab 4 Affen. Also konntest du, ich behaupte, das ist alles ein bisschen gefährliches Erinnerungshalbwissen. Aber so ungefähr stimmt das. 4 Affen und jeder Affe konnte 99 Bananen. Ne? Der eine mindestens 99 rote, 99 blaue. Und ich habe die alle gesammelt. Ne? Also alle, mit jedem, alles. Da gab es noch gar keine.
Du wirst nie wieder Bananen essen. So viele Bananen, wie du in deinem Leben schon.
Und da dachte ich halt, Donkey Kong Bananen, weiß auch nicht. Das ist gar nicht, ich wollte das gar nicht. Und dann haben wir es aber, ne, das geht weiter, Schüttel. Und dann, man kann es zu zweit spielen, ne, weil dann irgendwann, ist ein bisschen zu zweit, so wie die Mütze da in Super Mario. Aber ein bisschen, naja, egal. Reden wir da nicht rüber. Die Rede ist, dass es geil ist. Das hat so eine Zerstörungsmechanik. Also diese Level, das ist halt wirklich, und das ist das Faszinierende und das ist das Unique daran, was sich eben auch, wenn man Videos oder Screenshots anguckt, weswegen auch der Trailer das nicht so richtig vermittelt, wie das ist, sieht es halt oft scheiße aus. Ne? Also es sieht, wenn ich jetzt einen einzelnen Screenshot mache, während ich mich durch so ein Land da durchbäsche, dann weiß ich nicht, schwierig, da einen geilen Moment zu erwischen. Aber das Spielgefühl, der Flow, das ist das, was das so toll macht. Es gibt hier nicht, ja, warte mal, wie komme ich denn jetzt da hoch und hier runter? Hey, erinnert ihr euch noch an Spider-Man auf der PS5, wo auch dieses, ne, das Gegenteil von Red Dead Redemption, wo du irgendwie 10 Minuten brauchst, dein Pferd zu finden, sondern ja, in Spider-Man, zack, hoch auf den Turm und dann rüber an die andere Seite der Stadt, schwing, 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 zack, fu, fu. Alles geht schnell, alles fühlt, nichts dauert lange, ne, und trotzdem spielt man ewig. Und genau dieses Gefühl hat Donkey Kong Bonanza auch. Da hoch, da ist was, da drüben, zack, hin und hier, ne. Sobald du es entdeckt hast, hast du es auch eingesammelt. Ich bin ein Affe, verdammt nochmal. Natürlich kann ich da hochklettern und ich kann im Boden, ich kann alles kaputt machen, ganzen Level zerstören. Wenn es irgendwann too much ist, kannst du ihn sogar resetten. Ne? Wenn irgendwann irgendwie, oh Gott, ich habe Schweizer Käse gemacht, ich ist unschaffbar, auf den wenigen Brocken hier noch rumzulaufen. Es gibt natürlich schon Bereiche, ne? Aber es ist wirklich viel, viel flexibel zerstörbar, als ich dachte. Und diese Freiheit, und trotzdem irgendwie dieses Retro-Feeling, trotzdem keineswegs verraten, ist alles mit drin. Also ich bin da super happy. Und wir sind noch, es ist andersrum. Also man geht in die Erde rein, man will irgendwie zum Mittelpunkt der Erde. Das heißt, die Level rum sind, ne, man will immer tiefer. Also wir sind noch lange nicht am Mittelpunkt.
Ich würde das gerne mal in die Realität ummünzen, ob ihr dann immer noch so begeistert seid, wenn wir hier mal irgendwie so ein Loch graben müssen bei uns im Garten, ne, dann seid ihr mal herzlich eingeladen. Nicht eingegraben, sondern ihr seid herzlich eingeladen, ob es euch dann immer noch so viel Spaß macht, wirklich Löcher zu graben.
Ja, wenn das Löchergraben so einfach wäre wie ein Donkey Kong Bonanza, dann wird es kurz in den Garten, zack, 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 ne? Wir müssen uns beeilen, ne?
Wir müssen uns beeilen. Eigentlich haben wir nur noch eine halbe Stunde, um in unserem
Das ist Angriff locker, da. Weil bei mir gehen die nächsten Sachen gehen wirklich schnell.
Wir gehen schneller. Das weiter. Nächste, Musik, ja, genau. Kategorie Musik, sowas wie cooles Konzert, vielleicht tolles Album oder generell Musik. Und wir haben die Band, über die ich jetzt spreche, auf dem Festival kennengelernt. Und zwar dem, mein Gott, meine Gedanken sind jetzt gerade schon wieder abgeschwungen, abgeschwiffen.
Keine Gemeinsamkeit wirklich in unserer Liste. Das
ich vermute nicht. Wir haben das nämlich auf dem, auf dem Hurricane, mein Gott. Da warst du nicht. Auf dem Hurricane haben wir die Band gesehen und wir waren aber auch auf dem Reunion-Konzert. Wir haben die Band quasi eigentlich live erst viel zu spät entdeckt, aber haben dann doch nochmal eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt. Die Rede ist nämlich von Airi Revolte. Ist eigentlich eine Band aus den 2000ern, 2000 bis so 2017, die dann irgendwie nicht mehr Mucke gemacht haben und dann 2025 eine Airi Reunion Tour gemacht haben. Das ist ja so eine Reggae, Dancehall, Ska, Punkband. Coole Mischung aus Deutsch und französischem Gesang, Sprache, Hip-Hop-Elementen. Und die machen wirklich so viel Spaß, so viel Druck. Die haben eine coole Message. Ich meine, Airi Revolte ist ja sowas übersetzt wie fröhlicher Aufstand, fröhliche Revolution. Und so sind die halt auch sehr gut links, die richtige Einstellung, ne? Die Faust in die Luft, die Parole in die richtige Richtung gebrüllt. Und sicherlich früher schon mal irgendwie drüber gestolpert, aber irgendwie gar nicht so auf dem Radar gehabt und dann mich sehr gefreut, dass wir da diese Reunion-Tour dann miterleben konnten und da wirklich eine tolle, tolle Zeit hatten. Ja, also für
das
all
bei
die...
Mir?
Ja.
Ja, nein, bitte.
Du darfst. Die Daumen, die drüber gestolpert sind, die dürfen sich das jetzt anhören.
Sure. Sehr gut. Ich bin da nämlich auch einen ganz kleinen Tick... Ich bin da eigentlich schon drüber gestolpert. Inzwischen bin ich da großer Fan und höre das sehr viel. Ich höre auch Malévé, ne? Das war deswegen ja auch Auflösung. Wir machen ja auf alle weiterhin Musik, ne? Malévé macht seitdem sehr politisches Zeug, ist sehr politisch aktiv, spricht auf Demonstrationen, habe nichts anderes mehr von dem, was nicht politisch ist, gehört und gesehen. Hat mir alles gut gefallen. Und das ist für mich auch in meiner Highlights des Jahres als Verpassung des Jahres, ne? Weil ich wollte da eigentlich auch hin. Und war zu dem Zeitpunkt halt noch nicht der glühende Fan, der ich jetzt bin. Und dann hatte ich da sehr gute Freunde zu Besuch. Und die waren halt gerade zwei Tage davor in Stuttgart auf dem Konzert von denen. Und die hatten, die haben gesagt, war beste Konzert. Aber die waren halt auch nur drei Abende da. Und ich so, ja, das müsst ihr jetzt sagen. Ich kann jetzt nicht zwingen, da nochmal auf ein Konzert zu gehen, wo ihr gerade schon wart. Und dann hat sie halt irgendwie entschieden, ne, weil man sich so selten sieht und ne, dann lass uns doch irgendwie die Zeit anders verbringen. Ja, weil die das halt ja schon kannten, aber die haben auch gesagt, es war so gut, wir würden auch nochmal hingehen. Und dann sind wir leider nicht hingegangen. Das war eine Verpassung des Jahres. Mein Konzert des Jahres hingegen ist Skindred in Berlin. Skindred machen, wer es nicht kennt, Reggae-Metal, nenne ich das immer. So Reggae-Punk, Ska-Metal, alle guten Musikarten einfach in einen Topf geworfen. Und dann kommt Skindred raus und das ist einfach auch immer schon mehrmals live gesehen, ist immer ein Highlight, kam oft mit dem imperialen Marsch auf die Bühne. Also war schon Liebe auf den ersten Sound damals, als ich das allererste Mal gehört habe, da war nämlich ne, erster Ton imperialer Marsch, kommen die auf die Bühne, ich so, okay, das wird toll. Und der Sänger ist auch so ein ganz crazy, cool angezogener Frontman, wo man denkt, boah, würde ich nur so gut aussehen. Und hätte so einen coolen Kleiderschrank, ja, so coole Hüte. Immer Best Dressed Man im ganzen Konzert-Area ist immer der Sänger von Skindred selbst. Toll. Und das ist also echte Partymusik, ne? Es ist schon auch härter, aber es ist noch so ein Flow, ne? Wie gesagt, es kommt ja Reggae, Ska und deswegen ist es auch nie so hart, sondern immer flowig hart. Und ich liebe das total. Also wer das gar nicht kennt, und es gibt leider viel zu viele, die das offensichtlich gar nicht kennen, hört da mal rein. Tatsächlich. Skindred.
Ich habe Skindred auch noch nicht live erlebt. Von daher kann ich da jetzt nicht von der habe ich es irgendwie auch verpasst, da könnte man sagen. Bei mir war es jetzt nicht so kurz davor. Aber ja, nee, ansonsten natürlich selbst gehört habe ich die Band auch schon, finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr coole Mischung und freue mich mal, wenn ich da irgendwie auch mal drüber stolper, die live zu sehen. Weiß ich nicht, vielleicht dieses Jahr.
Mal gucken. Unbedingt, das nächste Mal nehmen wir dich mit.
Man kann nie wissen. Wir gehen weiter zu einer musikalischen Kategorie, die wir jetzt verlassen, in eine typografische Kategorie. Mein Gott, ja, nicht ganz. Also Comic Graphic Novel ist unsere Kategorie Nummer 6. Und da habe ich so ein bisschen hin und her gelübt und habe festgestellt, dass ich in 2025 so ein paar Sachen so ein bisschen links liegen hab lassen. Und das waren so Comic- und Grafik-Sachen. Ich habe ein paar Comics digital gelesen. Habe ich ja so eine Marvel-Subscription, aber irgendwie dachte ich, oh, das ist irgendwie als Highlight. Und dann ist es mir eingefallen, es gab ja, und das haben wir auch schon besprochen, ganz kurz, es gab ja den zweiten Teil, ja, Normal und die Ticking Clock. Und dann ist es mir wie die Schuppen von der Flechte gefallen. Mein Gott, wir sind heute so gut drauf. Sind
ja, das ist so super schlecht. Ne? Man startet immer so ein Sprichwort und weiß dann nicht, wie es aufhört und dann wird es immer
rocken. Und deswegen, ja, hier also der zweite Teil, das abschließende Buch dieser Duologie. Was ist denn eigentlich ein Zweiteiler? Nicht Triologie? Was ist der Zweiteiler?
Scheiße. Ja.
Also Normal.
Das ist dein Highlight.
Ja, Normal und die Ticking Clock. Und mein Charakter, und da spoiler ich quasi nur ein bisschen, mein Lieblingscharakter so far ist Spoiler Girl. Finde ich, hat so ein, von der Ästhetik so eine Mischung, hat mich von Watchmen als hier Silk Spectre oder so heißt die und The Oil oder was, finde ich, da kam vielleicht die Inspiration, ja, müssen wir vielleicht Florian mal fragen, aber ja, also für all diejenigen, die Normal und die Zero Heroes noch nicht kennen oder vielleicht den ersten Band nur gelesen haben, ihr müsst natürlich auch den zweiten Band euch angucken, klar. Der gute Kron ist da involviert gewesen, aber egal. Mir haben diese vielen Anspielungen, mir gefällt einfach diese großartigen Anspielungen immer wieder. Auf jeder Seite entdeckt man gefühlt, eigentlich besteht das fast nur aus Easter Eggs. Für mich persönlich dieses Ding. Und es macht mir so viel Spaß.
Ja. Normal und die Easter Eggs hätten wir es nennen sollen.
Ja, genau.
Ja, ich fühle mich natürlich wahnsinnig geschmeichelt. Das ist ja voll lieb, lieber Alex, dass du dein Highlight genommen hast. Vor allem verkürzt es die Folge um 3 Minuten, denn tatsächlich mein Highlight ist, also verzeiht mir bitte.
Ist das etwa auch?
Meine Frau sagt auch immer, du kannst ja nicht dein eigenes Zeug, da hat jemand Geburtstag, dann freue ich mich, dass ich nichts kaufen muss, weil ich habe ja einen Stich. Ja,
aber wenn man so tolle Sachen verschenkt.
Und man, ich weiß auch nicht, es wirkt auch immer ein bisschen, aber egal, nichtsdestotrotz, mein Comic-Highlight, Normal und die Ticking Clock. Nächstes Jahr ist ein anderes, weil Normal 3, Geschichte ist zu Ende erzählt, also nicht, weil keine Lust, er sagt niemals nie, aber erstmal, ne, dass ihr auch nicht denkt, ihr müsst da 100 Bände lesen. Das ist eine Geschichte über 2 Bände. Sie ist jetzt zu Ende. Erstmal. Und deswegen,
es
war natürlich
ja auch
einfach auch so ein krasser Ritt mit der Tour und alles. Ja. Das ist natürlich, aus mir persönlich ist es natürlich das Highlight, weil das so stark mit mir, klar, ich habe es ja mitgemacht und es ist ja auch ein persönlicher Podcast, den wir haben. Und natürlich gibt es ganz, ganz tolle Graphic Novel und Comics, die es hier rausgekommen sind. Den werden wir auch noch eine Plattform. Comics haben leider viel zu wenig Plattform. Und auch wir machen zu wenig Graphic Novel Folgen. Aber ja, trotzdem nehme ich mein eigenes. Entschuldigung.
Das Ganze ist natürlich bei Rowohlt erschienen, wie auch schon der erste Teil. Und ich habe jetzt gerade hier mal die erste Seite vor mir liegen. Marc-Uwe Kling und Jan Kronau haben das Skript gemacht, Florian Wiege illustriert und handgelettert hat das Ganze Michael Hau, um das auch nochmal abzuschließen. Ja, jetzt gehen wir von diesem eher gezeichneten Thema, denn doch mehr in das geschriebene, geletterte Thema, nämlich Bücher-Hörbuch. Und da hat es bei mir ein Buch, was ich auch schon mal in einem Highlight, in einer Folge, I don't know, welche Folge das war, könnt ihr mal einfach alle reinhören und das dann überprüfen. Und zwar hat es bei mir dann das Buch von Jennifer Weist nackt hier in dieses Highlight geschafft. Ist auch beim Verlag, beim Rowohlt Verlag erschienen, wenn ich das doch, ja, müsste, genau. Ja, Rowohlt auch da, also cooler Verlag an der Stelle schon mal. Und das ist natürlich, ja, ihr Leben von Jennifer Weist, ja, die Frontfrau von Jennifer Rostock oder ja auch mit ihrem Soloprojekt Geneva unterwegs, hat natürlich auch eine Lesung zu diesem Buch gemacht. Es gibt auch ein Hörbuch dazu. Wir haben das Buch, ich habe es aber auch in der Hörbuchfassung mir angehört, da liest sie das oder trägt das dann auch selber vor. Das ist auch nochmal ganz, ganz stark. Und das ist eine ganz tolle Mischung, auch herausfordernd. Sie positioniert sich gegen viel Missstand, gesteht aber natürlich auch Dinge ein, die sie in der Vergangenheit natürlich auch nicht so optimal gemacht hat, dass sie an vielen Dingen gewachsen ist. Es wird ihr Missbrauch aufgearbeitet, was natürlich auch ganz, ganz stark ist. Dieses große Thema, dass sie das schafft, überhaupt so in Worte zu fassen. Und aber natürlich auch andere Themen, die da irgendwie fröhlicher sind. Na, die ein oder andere coole Drogennacht, liebevolle Auseinandersetzung mit netten Menschen. Also auch ein Auf und Ab der Gefühle, kann man sagen. Auch bei der Lesung ist man quasi, hat man geweint, war den Tränen nahe, hat aber dann auch viel gelacht und auch so eine gewisse Wut, die sich natürlich da dem Patriarchat entgegenstellt, die auch, glaube ich, gut ist, dass wir alle mal diese Wut und auch gerade die Männer diese Wut da verspüren. Also ja, Nackt von Jennifer Weist, mein Buch des Jahres 2025.
Hast du gesagt, dass die andere Band früher hatte?
Vor Jennifer Rostock.
Oder bringe ich das selber was? Ah nee, Jennifer Rostock hast du erwähnt.
Ja, Jennifer Rostock habe ich gesagt, das ist die Frontfrau von Jennifer Rostock. War in Anführungszeichen, weil die ja gerade in Pause sind. Ich glaube, es gibt so
Gerüchte. Aber die haben sich nie aufgelöst, ne? Offiziell.
Die haben sich nie aufgelöst, genau. Die haben einfach nur eine Pause eingeleitet.
Sehr cool. Ja, da hat sie mir schon von erzählt. Finde ich auch spannend. Will ich auch gerne mal lesen. Also das Autobiografie-Zeug mache ich immer gerne. Ne? Ich kaufe da voll gerne Graphic Novels, schaue da gerne Filme zu. Ich mag das immer. Jedes Leben ist eine Geschichte und dann natürlich solche Persönlichkeiten haben dann immer auch was Sympathisches und Lustiges zu erzählen oder manchmal auch eben gar nicht Lustiges, aber damit umso wichtiger ist. Ja, ich habe auch gelesen und bei mir ist ein Sachbuch erstaunlicherweise geworden und zwar von Merlin Sheldrake. Er hat einen ganz esoterischen Titel. Verwobenes Leben, wie Pilze unsere Welt formen und unsere Zukunft beeinflussen. Das ist auch noch so einen dramatischen Untertitel. Eine völlig neue Sicht auf das Leben auf unserem Planeten. Normal liest sowas nicht. Aber das ist ein richtiges, von dem, das klingt zwar esoterisch und ich weiß ja auch nicht, ich finde es egal. Es ist von jemandem, der sich sehr auskennt, der, ich weiß nicht, Pilzforscher, sagt man das, ne? So ein Myzelologe, keine Ahnung, wie das heißt. Ich habe das Buch gelesen, müsste eigentlich wissen. Jedenfalls er schreibt über Pilze und keine Ahnung, so geht es vielleicht anderen Leuten, wenn sie religiöse Texte lesen.
Von The Last of Us, oder was? Ist er der eigentliche Erfinder von The Last of Us?
Der Erfinder von Last of Us ist der Pilz, ne? Der,
ja, ich meine
der Pilz
aber.
Aus Last of Us ist ein echter Pilz.
Ja, ja.
Fun Fact. Und gibt noch viele weitere Fun Facts über Pilze, die wirklich crazy sind. Und über Pilze was zu wissen, ist wirklich erstaunlich. Und ich finde das, was über dem Buch steht, viel erstaunlicher als... Also viele Leute, das wollte ich gerade sagen, lassen sich vielleicht durch religiöse Texte dann ihr Bewusstsein erweitern oder fühlt sich so an. Für mich ist es eher, solche Sachbücher erweitern mein Bewusstsein. Die Zeit hat geschrieben, buchstäblich bewusstseinserweiternd, weil natürlich psychedelische Pilze, ne, sind eine Kategorie von Pilzen. Und da sehen wir schon, ne? LSD ist aus dem Pilz hervorgegangen. Es gibt Pilze, die im Reaktorkern von Tschernobyl wachsen, wie in einem Bierfass. Also Pilze sind, ne, wenn es in den Showdown der krassesten Dinge kommt, die ja Lebewesen auf unserem Planeten, da ist der Showdown zwischen Bakterien und Pilzen. Da gibt es bestimmt unterschiedliche Ansichten, aber ich sage, die Pilze gewinnen. Die Pilze sind die krassesten, die auf diesem Planeten leben. Und wenn ihr dieses Buch gelesen habt, dann glaubt ihr das auch. Ich lese einfach kurz den Klappentext und dann höre ich auch wieder auf. Sie sind in der Erde, in der Luft, in unserem Körper. Pilze sind überall, aber man übersieht sie leicht. Sie halten uns am Leben, bauen Schadstoffe in der Atmosphäre ab und verändern das Verhalten von Tieren. Sie beeinflussen, wie wir Menschen fühlen und denken und sind für alle Lebensformen unverzichtbar. Sie existieren an der Grenze zwischen Leben und Tod. Der größte bekannte Pilz umfasst 10 Quadratkilometer. Also das größte Lebewesen, ja, von unserem Planeten ist ein Pilz. Pilze haben eine eigene Intelligenz, sie haben im Prinzip Internet, sie haben... Also, ich bin jetzt vom Klappentext abgewichen.
So viel dazu.
Ja, wirklich.
Der Pilz des Jahres.
Aber zieht euch das rein. Ich esse gar keine Pilze. Ich mag gar keine Pilze als Speise. Aber ich habe Pilze sind fantastisch.
Das ist ja gut, wenn du sagst, denn ich habe euch noch nie gegessen. Ja? Wenn die Pilze
ja,
die Herrschaft
am Ende
übernehmen, dann wissen
KI
die,
oder
du, hast
Pilze?
Noch, ja, du hast noch nie einen Pilz gegessen.
Wahrscheinlich eine Pilz-KI.
Ja,
aber, oder ein KI-Pilz. Ein Kilz. Ein Kipilz. Naja, gut. Es ist wirklich,
okay.
Verwobenes Leben, schon das Vorwort wird euren Verstand erweitern. Es ist wirklich, es klingt esoterisch, es ist ein Sachbuch über Pilze. Verschiedene Pilze werden da und erzählt und nichts Esoterisches, sondern was halt Pilze so tun. Es ist crazy. Es ist wirklich crazy.
Ich habe auf jeden Fall jetzt Bock auf dieses Buch bekommen. Ich muss mir das einfach mal ausleihen.
Ich werde Pilzforscher.
Vielleicht hört ihr das dann in unserer Jahresrückblickfolge 2026 dann von mir, weil ich das dann
was
dieses
hast du noch?
Jahr gelesen
Ich bin noch auf einer... Achso, Entschuldigung. Ja, bitte.
Du,
das wird dann dein
Highlight.
Wir gehen
jetzt in die nächste Kategorie. Die Kategorie geht rauf und runter. Und in die, da kürze ich jetzt ab. Ich habe nichts. Ich bin nichts gefahren. Ich habe mich nicht todesmutig irgendwo runtergestürzt. Es gibt von mir kein Coaster oder Ride. Aber was ist dein Highlight nicht. 2025?
Ja, mein Highlight. Ich bin viele Rides gefahren, aber auch viel zu wenige aus Gründen. Leider. Keine gute Achterbahnquote in dem Jahr. Anderes Thema. Aber wir sind dann doch was gefahren, was ich noch nicht kannte und schon auch sah. Und das eine ist, verdient jegliche Erwähnung hier. Es ist Batman Gotham City Escape. Die findet man in Spanien in dem Warner Park. Ne? Also wir waren ja Ostern letzten Jahres, fühlt sich an wie
auch
vor
eine Folge
einem Leben. Da haben wir eine Folge zu gemacht. Ganz genau, da könnt ihr gerne reinklicken. Oh, wir können so richtig wie bei Geschichten aus der Geschichte, ne? So professionelle Folgen verweisen. Jedenfalls der Coaster Batman Gotham City Escape im Park Warner Madrid ist auf Weltrang 16 mit einem Score von 99. Das ist nicht schlecht. Und ich fand ihn auch nicht schlecht. Wirklich ganz toll. Tolle Bahn. Die Bahn ist so gut, dass es deswegen lohnt, da hinzugehen, weil die anderen Coaster in dem Park sind nicht Top 25 Coaster. Nein, das ist schon, es sind auch noch, will ich gar nicht kleinreden. Guckt euch, hört euch die Folge an, da gibt es ein geiles Superman-Bahn.
Eine ganze Folge darüber.
Da gibt es tolle Sachen, aber ich sag nur, ne, wenn ihr jetzt eine kleine Bucketlist habt, dann gehört trotzdem der halt drauf. Also müsst ihr eh hinfahren. Ist ja egal, was der Rest so kann. Fahrt hin, ist toll. Weiter geht's. Wir haben nicht mehr
Zeit. Befinden uns jetzt in der vorletzten Kategorie, 9 von 10
Denkst
Kategorien.
Du? Ich habe noch eine Überraschungskategorie, aber die ganze.
Und die 9. Kategorie haben wir sowas mit Erlebnis und Event betitelt. Und da ist es ganz klar 2025 für mich. Die 10 Jahre Berlin-Con, / mein Berlin-Con-Tattoo im Speziellen. Ne? Ich habe mir im April letzten Jahres nämlich das Berlin-Con-Motiv auf die Wade, also das unser quasi Firmenlogo, auf die Wade tätowieren lassen. Allerdings mit noch dem Twist, dass zwei Tätowierer die Schwäne, nämlich also vom Altersschwan Carlo Sol und Yukan, die beiden
der
tätowieren.
Der beste Tätowierer der Welt.
Du meinst jetzt Carlo oder Yukan?
Ja.
Carlo. Okay. Carlo und Yukan haben nämlich bei mir beide auf der Wade tätowiert. Carlo hat die Outlines gestochen, der war da ziemlich fix unterwegs und Yukan hat das Coloring gemacht und natürlich seinen Stil, der immer gerne so ein bisschen off und dann noch mit Linien drüber und so arbeitet. Ziemlich, ziemlich cool. Also eine eigene Interpretation dann von unserem Berlin-Con-Logo.
Alle und da, ja. Alle vom alten Schwan und
nicht alle, nur zwei, aber ja.
Ja, nicht mal alle da sind toll.
Ach so, alle da sind toll. Ja. Alle da sind
und,
toll.
Und Carlo ist ja gar nicht mehr bei alten Schwan. Der ist
naja, der trotzdem. Ist
also
noch.
Der hat halt, ich sag das, weil der hat die Tattoos bei mir auch gestochen.
Ich weiß, ist okay. Und ihr konntet auch einige, unter anderem auch Carlo und Yukan und noch den einen oder anderen auf der Berlin-Con auch antreffen, denn wir hatten das erste Mal letztes Jahr einen Tattoo-Stand mit denen da und ihr konntet euch kleine Tattoos stechen lassen und die Stimmung war großartig. Ganz, ganz viele Leute haben sich da auch tätowieren lassen mit kleinen, coolen Sachen. Und es ist so gut angekommen, dass wir auch gerade im Gespräch sind und es sehr, sehr gut aussieht, dass auch dieses Jahr wieder ein Tattoo-Stand da sein wird vom alten Schwan. Also ja, falls ihr da wieder Bock drauf habt oder aufs Neue, wenn ihr auf der Berlin-Con seid dieses Jahr, ist das sicherlich auch wieder ein Ding. Aber ja, das ist sozusagen mein Event-Erlebnis aus dem letzten Jahr gewesen. Die Berlin-Con ging mir so unter die Haut über die letzten Jahre und auch so in die Wadenmuskulatur, dass ich den Platz und die Schmerzen, die ich da gefühlt habe, ja, einfach passend fand.
Ich finde, du hättest dir auf den Hodensack tätowieren lassen.
Ja, das war naja, schon klar. Aber so groß ist mein Hoden nicht. Das Motiv ist schon, ja.
Falls jetzt noch jemand übrig geblieben ist. Ich habe auch ein Erlebnis-Event. Ich war leider nicht auf der Jubiläums-Berlin-Con aus den gleichen Gründen, warum ich so wenig Achterbahn gefahren bin. Das ist aber nicht Thema dieser Folge. Ich war aber im besten Escape Room, in dem ich jemals gewesen bin. Und das ist auch noch einer, der ihr hierzulande findet. Und zwar ist die Rede von Metropolis 2099. Und das ist, ich werde dir natürlich überhaupt nichts spoilern, aber das ist von all diesen cineastischen Storyräumen der wirklich krasseste, den ich bisher gespielt habe. Und das allererste Mal, ungelogen, das allererste Mal, dass ich die Story auch wirklich spannend finde. Es gibt, das ist das Problem bei Brettspielen und auch Escape Rooms sowieso. das ist, da geht es natürlich um was anderes, ne? Und dann wurde das oft auch bei Computerspielen, hallo, oft stiefmütterlich behandelt. Und das, da muss man dann schon genauer gucken und da musste dann auch erstmal die jeweilige Kunstgattung sich schon mal ausprobiert haben, bis es dann da spannend wird, ne? Und es gibt natürlich ganz tolle storylastige Spiele und so, aber und bei Räumen, das war ganz toll. Und es ist quasi, also geht da hin, es ist so ein Sci-Fi, Cyberpunk-Raum, ne, sagt ihr das schon der Name, Metropolis 2099, wo das ungefähr spielt. Mehr will ich euch nicht sagen. 2 bis 6 Spieler, 90 Minuten, 100% Atmosphäre, Thrill und Ausstattung und wirklich mindblowing gut. Das Ganze ist von Dream Labs Adventures. Da müsst ihr nach Bad Steben fahren, zugegeben. Das ist aber auch der einzige Haken. Ne? Ansonsten haben die noch 2 andere Räume. Der neue ist Lost. Boah, hab ich leider noch nicht gespielt, aber alleine, ich sag's euch, für mich ist das ein Grund, jetzt wieder nach Bad Steben zu fahren, weil ich diesen einen Raum noch nicht kenne. Und der andere ist die Legende vom herzlosen Piraten. Das ist so ein Monkey Island-lastiger Raum. Und der war lange Zeit den ihr Aushängeschild und auch die Nummer 1. Aber Metropolis 2099 ist der etwas neuere Raum und die sind alle fantastisch, aber sie, man lernt ja auch dazu. Deswegen ist Metropolis 2099 noch ein Ticken besser. Natürlich kommt da der persönliche Flavor hinzu und die Legende vom herzlosen Piraten ist ja, ne, ein Piratenraum, ein Monkey Island Piratenraum, sogar ganz klar von seinem Humor und so. Aber das ist wirklich, ne, also wow. Also das geht schon in die Richtung so mit was auch Horrorräume oft tun, ne, dass da auch Darsteller durchaus auftauchen können in so einer Szenerie und so. Aber das ist schon extrem gut. Also geht einfach dahin, bucht alle 3 Räume, ne, dann geht noch in die Therme in Bad Steben. Irgendwie
dann seid
so,
ihr aber auch schon Wochenende für das Wochenende, oder?
Ja klar, aber es ist sensationell gut. Dreamlabs Metropolis 2009.
Sehr schön. Da bin ich auch sehr neidisch. Da war ich nicht dabei. Vielleicht irgendwann einmal.
So.
Ja. Schau mal.
Und jetzt, pass auf, weil wir nur noch 2 Minuten haben. Okay.
Ich habe gerade noch eine Erkenntnis gehabt. Ich werde Skin Dread dieses Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit live sehen. Die sind nämlich auf dem Hurricane 2026.
Ich dachte, sagst du, wo wir zusammen hingehen. Schade.
Ja, da ist Skin Dread nicht. Wir sind auch noch auf einem anderen coolen Festival.
Da machen wir bestimmt eine Folge zu. Verraten wir es aber nicht.
So, und jetzt?
Genau, verraten wir nicht. Das ist Festival zu klein. Dann kommen da alle hin, wollen dann wieder Alex auf den Glas-Popo hauen. Das geht nicht. Wir machen es kurz, weil es gibt eigentlich noch 2 große Themen. Und zwar die Enttäuschung des Jahres.
2?
Ja, 2. Okay. Gut, die eine mache ich jetzt sogar, ziehe ich sogar vor. Die geht ganz schnell. Enttäuschung des Jahres, März. Ja, nicht der Monat, sondern der Mensch. Jetzt Überraschung des Jahres. Ja, Überraschung des Jahres hat damit zu tun, warum wir auch so lange offline waren. Und das ist tatsächlich, ich weiß, wir sagen es oft und überstrapazieren diesen Satz, teilweise absichtlich, teilweise auch wirklich ernst gemeint, wie jetzt. Wir werden dazu eine ganze Folge machen. Wir könnten dazu einen ganzen Podcast machen, weil das letzte Thema ist die Überraschung des Jahres. Alex ist ein Außerirdischer. Nein, erzähl doch mal. Haben wir beide einen?
Ich bin ein Ex-Mensch.
Bogonia. So.
Also das wäre eine Alternative gewesen. Das wäre eine Diagnose gewesen. Und irgendwie ganz überrascht sind wir beide nicht, aber wir sind dann irgendwie doch so ein bisschen überrascht.
Dass du Ex-Mensch bist?
Dass ich Ex-Mensch bin.
Nein, jetzt mal ernsthaft, Scherz beiseite, aber wir würden auch mal... Alex, was war bei dir die Überraschung des Jahres?
Meine Überraschung, wie gesagt, so halb überraschend, aber dann doch überraschend. Ich habe letztes Jahr meine ADS-Diagnose bekommen, schriftlich, official, mit mehreren Testbögen und Therapiestunden und Sachen. Und habe dann nicht nur die ADS-Diagnose, sondern habe auch nochmal die Komorbidität, die da gerne passiert, nämlich dann auch eine mittelschwere Depression hinten ran gehangen. Deswegen auch ein Grund, warum wir hier so lange Pause gemacht haben. Ich war da auch auf einer Reha, einer psychosomatischen, da ist das nämlich rausgekommen mit der Depression. Ja, und weil ADHS-Leute natürlich nicht gerne alleine unter sich sind, sondern mit anderen neurodivergenten Menschen sich tummeln. Was ist denn deine Überraschung, Kron?
Ich dachte mir, das will ich auch.
Ja, wer war zuerst da? Ja, wir wissen es nicht.
Ja, nee, ich habe bei mir ist die Überraschung des Jahres, aber auch die Nicht-Überraschung des Jahres, auch die Enttäuschung des Jahres, aber auch die Erkenntnis des Jahres, ist viele Preise abgeräumt. Ich habe ADHS und das hat eigentlich niemanden überrascht.
Ja.
Das ist der Witzigste daran, ne, so viel schon mal vorgespoilert oder aus der Folge, da erzählt man so, und er hat 45 Jahre daran gestrickt, sozusagen so sein, ne, die Erkenntnis so zu finden. Und dann hat man sie und sagt, guck mal her, ich habe 45 Jahre gebraucht, um diesen Schatz zu finden. Und dann reagieren die Leute so, Ja, hätte ich das sagen können. Ist auch so, warte mal, Moment, warum hast du nicht? Naja, Quatsch, Scherz beiseite, ich habe auch ADHS, war sogar extra bei einem ADHS-kritischen
Psychiater.
Ja. Etwas Shrink gesagt, weil ich so gern Shrink sage, ist wegen auch den okay. alten Gangsterfilmen. Wegen den, ich sage gern Shrink. Aber mein Psychiater weiß nicht, dass ich ihn Shrink nenne, wenn er nicht da ist.
Hört er uns?
Hört er meinen Podcast, hört er den Podcast hier und denkt dann, nennen Sie mich Shrink, Sie sind gefeuert. Egal, das kommt alles in die Special-Folge, weil das ist wirklich zu viel. Ne? Darüber haben wir in Wahrheit jetzt 6 Monate geredet und das können wir nicht jetzt noch in 3 Minuten reinpacken. War auch nie geplant in dieser Folge. Es war nur geplant, eigentlich war geplant, euch zu sagen, warum es so lange keine Folge gab. Und hätten wir die zum falschen Zeitpunkt aufgenommen, nämlich nach Alex Frisch Diagnose, dann hätte er noch gesagt, kann kein EGAG jetzt gerade machen. Deswegen haben wir einfach gewartet und jetzt war es einfach nur eine lange Pause und jetzt machen wir wieder weiter. Und haben aber trotzdem, ihr werdet schockiert sein, wir haben uns sogar was ausgedacht, wie wir weniger Stress haben. Und wenn es klappt, aber ich will das noch nicht, ne? No pressure, wenn es klappt, was wir vorhaben, haben wir weniger Stress und ihr habt trotzdem wöchentlich, wir wollen noch nicht, bleibt den Sekt noch im Kühlschrank lassen, wenn es klappt, wir haben eine Idee. Und dann hätten wir tatsächlich sogar wöchentlich eine Folge, damit wir als Wiedergutmachung
ich glaube,
die zwei Unterstützer. Die zwei Unterstützer haben uns nämlich die ganze Zeit die Treue gehalten. Ist unfassbar. An euch alle da draußen, wenn ihr euch so freut.
Du selber, ja.
Hey, Ruhe jetzt. Aber nee, bin nicht der andere. Das bin ich nicht. Meine Deine Frau Mutter. Mag richtig sein, aber wir beenden Mutter. Das jetzt hier. Und aber an euch alle, wenn ihr euch so freut wie wir, dass wir wieder da sind und dass wir so krank sind und trotzdem weitermachen. Wir dürfen jetzt wieder Witze darüber machen. Dann
ich bin übrigens der, der ADHS
ne? Wir können uns nämlich auch unterstützen. Diesen ADHS-Podcast könnt ihr unterstützen. Ja. Indem ihr auf Steady, glaube ich, geht. Ne? Und einer, guck mal, ihr könnt noch in die Top 10 kommen.
Das ist ein Doktor-Link, den wir jetzt hier posten.
Wenn wir alle reich und berühmt sind, dann werden wir uns erinnern an die ersten 100 Unterstützerinnen und werden die dann werden ihnen allen ein Gedicht schreiben.
Ich kenne ja noch nicht mal die zwei Unterstützenden durch
die haben auch noch kein Gedicht bekommen. Ja. Meine Frau liest jeden Tag Gedichte vor, selbst Liebesgedichte. Lyrik.
Ich will nur noch mal kurz einstreuen, wenn ihr diese Folge jetzt hört. Ich glaube, wir haben unsere Idee, die wir umsetzen wollen, damit wir regelmäßiger aufnehmen können und es aber erleichtert.
Die tritt noch nicht heute in Kraft.
Die tritt noch nicht nach dieser Folge in Kraft, glaube ich, oder? Du bist ja erstmal auf so einem kleinen Retreat.
Ja, aber ich habe dann nur 3 Tage, dann haben wir wieder Zeit.
Ah, okay.
Also wir können in einer Woche aufnehmen. Aber wir können es jetzt hier verabreden, Alex, in einer Woche. Ja. Und da machen wir dann die Idee, die wir nicht aussprechen.
Ja.
Und dann schauen wir, ob das klappt. Und wenn es klappt, dann hui.
Wunderbar.
Deswegen, wir hören uns in einer Woche, wir sehen uns in einer Stunde. Geh du jetzt mal mit den Hunden raus, wir sind verabredet, wir müssen auf ein Konzert, wir müssen uns noch ein Aperitif reinpfeifen, wir müssen uns noch umziehen, ich muss mir die Zähne putzen, los geht's.
Wir hören jetzt auf, der März-Weg-Button ist gerade bei über 35.000 Mal geklickt. Ihr schreibt uns mal, wie weit der Klick-Counter bei euch war, wenn ihr das gehört habt. Es war wieder großartig, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ende Geek, alles Geek. Wir verabschieden uns und habt eine schöne Zeit. Geht auf die Straße und seid laut.
Oder überlegt euch die größtmögliche Zahl, die euch einfällt. Und dann klickt ihr so oft auf den März-Weg-Button, bis ihr bei dieser Zahl angekommen seid.
Ich klicke die ganze Zeit.
Ich meine, sowas Ähnliches hat doch mal der berühmteste YouTuber aller Zeiten gemacht.
Ne? Der Kron oder der Hunter?
Mr. Beast hat, als ihn noch kein Schwein kannte, glaube ich, einfach nur von 1 bis
hochgezählt.
Der Kuckuck was gezählt.
Ja, die Prim, wie heißt diese Zahl? Primzahl, whatever?
Ja, nee, hat einfach nur hochgezählt, bis 100.000 oder 1 Million oder bis jemand angerufen hat und gesagt, bitte, ich gebe Ihnen Geld, wenn Sie jetzt aufhören.
Schluss. Ihr müsst jetzt nicht Stopp drücken. Wir drücken Stopp.
Danke euch.
Bis dann. Tschüss. Wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Ende Geek, alles Geek. Bis dahin, ciao.
Macht's gut. Tschüss.